Ich fühle mich alt.
Du? Okay, ja. Interessant, warum? Was ist passiert?
Also, ich habe einer Freundin zum Geburtstag habe ich einen Gutschein für eine Trampolinhalle, so ein Jump-House geschenkt, weil wir es irgendwie immer mal machen wollten. Und ganz ehrlich, früher so Indoor-Spielplätze, das war der krasse Shit. Das war richtig geil und ich wollte dieses Gefühl, das wollte ich nochmal catchen. Und dann haben wir so ein 120-Minuten-Ticket gebucht und ja, also ich will mal so viel sagen, mein Zeh ist ein bisschen angeknackst. Also vor allem auch, ungelogen, mein Zeh hat ein Trampolin berührt, direkt war ich
Schaden.
So. Instant Schaden. Und es war furchtbar anstrengend. Es war wahnsinnig anstrengend. Es war wirklich so, du lernst deinen Körper nochmal auf einer komplett anderen Ebene spüren. Mhm. Und wir haben uns nach den ersten 10 Minuten gedacht, also so eine halbe Stunde hätte auch gereicht.
Lenny, Trampoline sind arschgefährlich.
Übelst.
Also ab einem gewissen Alter, da springst du da einmal hoch und dann landest du wieder und dann war's das. Dann bist du erstmal hinüber.
Ich habe ein Gefühl, ich habe dieses Nicht-Fallen, also das Fallenalter, das habe ich verlassen. Ich bin jetzt im Stürzenalter.
Ja.
So, wenn man fällt, dann fällt man nicht, man stürzt.
Und man stürzt, ja.
Und das ist. Aber das ist wirklich so krass, weißt du, du siehst so um dich herum so Kinder herumtollen und weiß ich nicht, ganz, ganz viel Spaß haben und die fallen auch und sonst irgendwas und die stehen einfach instant wieder auf und die sind so, ja, nichts passiert, weißt du. Ich muss einmal wirklich eine Nacht schlecht geschlafen haben, fertig. Und es ist so.
Wenn dich dein Bett fertig macht.
Ja, es war aber wirklich dieser Moment, wo ich mich alt gefühlt habe. Und das gibt es auch so eine, da gab es so eine Rutsche mit so Matten und da war eine, die war so gigasteil. Und ich bin da hingegangen, war so, boah, die rutsche ich jetzt. Und ich habe da runtergeguckt und ich war so, nee, rutsche ich nicht. Ist mir zu gefährlich. Was ist, wenn ich hier hinten überklinke? 2 Kinder direkt hinter mir, direkt runtergerutscht. Und ich so, ganz ehrlich, so, fein. Macht das, habt Spaß mit eurem Leben. Ich bin raus aus dem Alter, in dem man Spaß haben kann.
Ich fühle mich ganz erhaben, dass ich so Lennys Reise mitgenommen habe, vom Jungspund bei CSB hin zu, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
Ja, aber ich habe gedacht, so, ich muss vielleicht an mir arbeiten, dass ich, vielleicht werde ich jetzt Leichtathlet.
Leichtathlet, okay.
Ja, wenn ich sowas wieder hinkriege. Aber,
Bundesjugendspiele, here we go.
Ach nee, da war ich furchtbar. aber hattest du, was war dein Punkt, an dem du gemerkt hast, hey, ich bin nicht mehr jung.
Ich habe auch diese Jump-Häuser habe ich irgendwann gemieden tatsächlich.
Mhm.
Und wenn du merkst, dass du beim Zocken zu lange gesessen hast, dann ist, oh Gott. Also das tut dann nicht nur weh, sondern dann hast du wirklich 2-3 Tage wirklich Rückenschmerzen von, ich habe zu viel gezockt. Und ich nutze jetzt die Funktion dieses Stehschreibtisches öfter.
Das ist vielleicht auch was, was ich mir noch zulegen muss, weil ich habe so ein Gefühl, so die ganzen andauernd sitzen, ja. Das ist nicht gut. Wir sind jetzt wahnsinnig alt.
Wir sind einfach alt.
Das ist wirklich auch unsere Audience ist so jetzt, ich spüre es, ich habe so ein Stechen im unteren Rücken. Aber es ist auch wirklich krass, ich hab Muskelkater in meinem Po von diesem Jump-House. Und das ist furchtbar. Dieses Sitzen gerade ist anstrengend.
Es ist anstrengend, es ist nicht Urlaub für deinen Hintern.
Es ist kein Urlaub für meinen Hintern.
Das ist schade, schade, schade.
Aber das ist auch so schlimm, weißt du, ich hab auch versucht, einmal ein Salto zu machen.
Oh Gott!
Ja.
Nö, da hätte ich echt Angst, einfach mir das Knick zu brechen. Weißt du, dieses, wie so, da gibt es doch bestimmt diverse Filmszenen, wo jemand auf dem Trampolin springt, dann auf der Seite aufkommt, einfach Genick.
100%. Einfach durch. Aber ich, also alles, was, also ich habe auch versucht, also ich versucht wirklich. So, es sah nicht elegant aus. Also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Salto war. Ich glaube, es war mehr so ein. Nee, ich bin. Es ist nicht geglückt.
Okay.
Es war nicht gut.
Aber weißt du, was ich auch gemerkt habe mit dem Alter, wo ich gemerkt habe, boah, hier lange sitzen beim Fantasy-Filmfest. Ohne Scheiß, da hast du so, oh Gott, ich muss mich anders hinsetzen nach 3 Filmen.
Boah, aber so.
Obwohl das halt gute Sitze sind in diesem Kino, wo wir waren. Und darüber reden wir heute auch.
Ganz, ganz intensiv über Filmerfahrungen mit ganz vielen anderen Menschen im Kino zusammen eingefärscht zu sein und tolle Filme zu schauen.
Ja.
Und vielleicht auch schlechte Filme. Und das alles nach dem Intro.
Yay.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Das ging mir echt so. Ich saß mal mit Bunscher im Vorfall in Jurassic World 2. Es war so wirklich, ich saß so, boah, ich habe mir den Rücken angeknackst und saß dann so im Filmpalast und so, boah, das ist schon nervig. Manu saß so auch neben mir und so, und dann bin ich am nächsten Tag zum Arzt, so, ja, Bandscheibenvorfall. Oh. Hätte ich vielleicht nicht 2 Stunden in diesem schlechten Film sitzen
sollen. Aber warte, wichtige Frage. Hast du dir den Mann
schon... Nein, den hatte ich vorher. Ich habe mich da halt in diesen scheiß Kinositz gesetzt mit und das ist halt das Falscheste, was du machen kannst.
Ja, 100%. Ach du Scheiße. Ja, ja gut. Immerhin ist es im Kino vom, vom Fantasy Filmfest. War, ja. ein bisschen angenehmer.
Ja, da sind ziemlich bequeme Sitze. Der einzige Nachteil ist, nach einigen Filmen wird man noch ein bisschen müde und ich sag mal so, die Luft verbraucht sich ja da auch. Da sind ja viele Leute drin und in dem Kino... Hey Leute, ihr könnt die Heizung eigentlich mal ab März abstellen, weil da ist es so bullenwarm drin.
Es ist wirklich, ich habe ein Gefühl, also ich alleine, meine Körpertemperatur wärmt diesen ja. Saal, weil ich bin Warmblüter.
Aber auch schon im Vorraum. Also da stehst du und ich hatte so noch die Jacke von außen, so, die muss ich instant ausziehen. Hier drin ist geheizt wie an Weihnachten.
Du, aber das ich finde auch so, also warum macht man das? Also es ist ja auch wirklich so kontraproduktiv, es ist ja auch teuer.
Ich glaube, es soll muckelig sein.
Es ist muckelig, ja, es war zu muckelig. Ja. Es war zu muckelig. Ja, es waren die Fantasy Filmfest Nights, die waren vergangenes Wochenende, die liefen in Köln, Berlin, Hamburg und Nürnberg. Und dieses Wochenende, wenn dieser Podcast rauskommt, der geht's weiter in Stuttgart, Frankfurt und München. Also ihr werdet noch in den Genuss kommen, diese Filme zu sehen, die wir hier besprechen. Also wir haben uns durch Höhepunkte und Tiefpunkte gekämpft und wir haben eine kleine Auswahl mitgebracht über High- und Lowlights, über die wir sprechen wollen. Und dabei ist wahrscheinlich auch der, also für mich zumindest, beste Film des Jahres bisher.
Ja, das könnte ich bisher, glaube ich, mit unterstreichen.
Sehr gut,
ja,
sehr gut. Fall. Und auch der wahrscheinlich vielleicht schlechteste.
Auch der schlechteste, ja. Also, ich finde, dieses Filmfest hat wirklich eine Palette. Ja, das ist eine emotionale Berg- und Talfahrt.
Sehr gut. Und wir machen, ich habe keine Ahnung, wir machen direkt mit einem Film,
gehen wir rein,
den du gesehen hast, den ich nicht gesehen habe. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es eine Talfahrt war oder eine gerade Straße. Der Film Good Boy.
Ja, Good Boy. Nicht zu verwechseln mit dem vom letzten Fantasy-Filmfest Good Boy. Das war der Film mit dem Hund, denn Good Boy, ne, das assoziiert man mit Hunden. Guter Junge. Ich weiß auch gar nicht, auf welchen Märkten dieser Film Good Boy heißt, denn im Original heißt er Heel.
Mhm.
Und er ist mit Stephen Graham. Und Stephen Graham kennt man von Adolescent. Von Netflix, von letztem Jahr.
Diese
4-teilige Miniserie, die ja großartig war. Und Stephen Graham ist wieder ein Vater. Er spielt wieder eine Vaterfigur. Ich muss gerade überlegen, wie viel ich vorweggreifen möchte, aber man kann es grob erzählen. Also es geht darum, es startet mit so einem richtig räudigen, jungen Spund, der, wirklich keine Verantwortung im Leben, wenn er richtig Party macht, der Drogen konsumiert, der das Ganze aber auch livestreamt und mit seiner Gang abhängt, also in England, in irgendeiner Stadt halt. Also richtig sau rauslässt, ne? Auch Leute mobbt und so seine Freundin betrügt, also auch ganz offensichtlich so vor ihren Augen quasi. Also es ist ein Arschloch, Drogen, Alkohol, alles ist dabei. Und nach so einer Partynacht toggelt er halt so über die Straße und auf einmal hält ein Auto hinter ihm und er wird entführt. Und dann wacht er angekettet in einem Keller wieder auf, und zwar im Keller von Stephen Graham. Also nicht von Stephen Graham, sondern von der Rolle, die er spielt. Ja, und Stephen Graham, seine Frau und ihr Kind wollen diesen rüpelhaften Anfang 20er oder Mitte 20er umerziehen und zu einem Good Boy machen.
Ich verstehe.
Und was sich erstmal nach einem weirden Psychopathen-Dings anhört, wird tatsächlich zu einer doch berührenden Geschichte. Und man muss hier Ambivalenzen aushalten. Also, oder verstehen können. Weil natürlich da fragwürdige Methoden an den Tag gelegt werden teilweise. Sich das dann aber auch irgendwie auflockert. Man ist die ganze Zeit so hin und her gerissen, zu welcher Person man jetzt eigentlich Sympathien hegt. Mal zu keiner, dann mal zu der, mal zu dem Sohn, mal dahin. Und dann passieren aber immer wieder Dinge, auch so aus pädagogischer Sicht. Und da ist es wirklich, wie schon gesagt, so eine krasse Ambivalenz drin. Aber für mich hat es sehr funktioniert. Also auch vom Pacing, vom Look her, dieser Film ist schon sehr cool. Und was natürlich so ein Funfact ist, wenn man im O-Ton guckt, also wir sind halt hier in Großbritannien und British English ist großartig, es passt zu diesem Film. Ich glaube, in den USA hat der Film nicht so einen Vibe gehabt. Also der hat wirklich Spaß gemacht. Also Good Boy oder Heel ist tatsächlich eine absolute Empfehlung und er startet ja sogar im Kino und zwar erst im Juni Aber wenn ihr die Chance habt, beim Fantasy Filmfest jetzt in den zwei Städten noch reinzugehen, zwei, ne? Stuttgart und München waren es.
Lass mich gucken. Stuttgart, Frankfurt und.
Frankfurt und Frankfurt am Main. Geht da rein, weil das fand ich Surprise. Okay. Nee, es war kein Surprise. Ich glaube, alle wollten Good Boy auch sehen mit. War relativ voll. Und Stephen Graham ist halt auch eine Bank.
Ich finde den Mann ist großartig. Ich liebe den. Der wandert manchmal auf meine TikTok For You-Page, sein Sohn macht TikTok.
Oh.
Und der macht halt einfach TikTok-Tänze und manchmal kommt aus dem Nichts einfach so Stephen Graham reingetanzt. Und ich bin so, ja, finde ich sehr sympathisch. Okay. Und ich finde ihn sehr, sehr cool. Ich finde es auch sehr interessant, dass der es von einem Regisseur ist, der auch den Film Corpus Christi gemacht hat, der ja 2020 bei den Oscars auch als bester internationaler Film aus Polen eingereicht wurde. Und der hat auch so Wellen geschlagen und hat auch letztes Jahr den Film Anniversary gemacht. Kennt man alles und deswegen finde ich das sehr cool. Und ich werde es mir auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Ist auf der Watchlist drauf. Okay. Und macht das auch. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Filme, die auch so bald noch starten. Also das heißt, das ist wirklich was ihr euch auf die Watchlist alles packen könnt. Der nächste Film, der hat leider kein Startdatum, aber sollte man vielleicht einmal erwähnt haben.
Ja.
Oder Marius?
Hast du nicht gesehen?
Den habe ich.
Mak ist ein japanischer Film. Und
was heißt Mak?
Das weiß ich gar nicht.
Okay.
Aber Mak ist ein Name quasi.
Ah,
es geht so ein bisschen um eine Urban Legend.
Mhm.
Und zwar, die wird auch am Anfang direkt erklärt, deswegen ist es kein großer Spoiler. Also es geht um eine riesige Frau, also jetzt nicht 5 Meter hoch, aber so 2 Meter. Noch was groß, also übernatürlich groß, würde ich fast schon sagen. Und die ist ein Geist und die verliebt sich in dich. Also in einer Person, jetzt nicht in dich, Lenny, aber vielleicht auch in dich.
Mhm.
Gerade wenn du Leichtathlet wirst. Und wenn sie, also sie ist dann so besessen von dir, dass sie dich dann umbringt. Also es ist wie, du kriegst nicht den Anruf wie bei The Ring, sondern sie verliebt sich und flüstert dir quasi ein bisschen ein und dann tötet sie dich.
Okay, und das ist ein japanischer.
Ja, und genau. Also er geht wieder so ein bisschen in die Ringu und Ecke so ein bisschen, also dieses gruselige Mädchen. Also hier wird gar nicht viel mit krasser Maske gearbeitet. Also schon, klar, dass es alles so ein bisschen verwest und ein bisschen spooky aussieht. Aber es ist jetzt nicht so monstermäßig unterwegs, sondern mehr dieses Geisterhafte.
Ach, liebe ich.
Wieder. Und ja, der Film ist so ein bisschen episodenartig aufgebaut. Wir erleben diese Geschichte dieses Geistermädchens aus der Perspektive von verschiedenen Protagonisten und Protagonistinnen, die irgendwie alle auch miteinander verknüpft sind. Und wir erfahren auch so eine Backstory zu dem Ganzen und wie das halt aufgelöst werden soll. Und ja, also ich fand den ganz gut. Also ich mochte halt auch dieses Geister-Theme wieder und wie das auch umgesetzt worden ist. Aber boah, in dem Film, da wird so viel gemobbt. Also es geht krass um, also es ist wirklich, also Mobbing spielt natürlich bei solchen so dramatischen Geschichten ja auch ganz oft eine Rolle, weil es halt auch um Schüler und Schülerinnen geht. Und boah, sind da viele Arschlöcher unterwegs. Und das ist schon teilweise, das ist fast schon fieser als die Geistergeschichte. Die macht es natürlich, dadurch kommt natürlich diese Dramatik in die Figur natürlich rein. Es gibt auch noch so ein bisschen twistige Sachen, also ist alles nicht so, wie es scheint. Allerdings muss ich sagen, es zog sich so ein bisschen. Also es ist halt so ein Episodenfilm. Und du siehst halt immer so eine Titelkarte, wessen Geschichte jetzt erzählt wird. Und als dann noch eine kam, dachte ich so, noch eine. Hätte ein bisschen kürzer sein können. Ich gucke auch gerade nebenbei nach der Laufzeit.
Der dauert
1 Stunde 52 Minuten, also 112 Minuten.
Ja.
Also knapp 2 Stunden. Boah, hätte man auch knackiger erzählen können. Weil dann kommt noch eine Figur und es wird ein bisschen, es soll komplexer werden, aber es wird einfach nur, es wirkt ein bisschen überladen. Aber er ist okay. Also der spielt so in dem Mittelbereich mit.
Okay. Auf jeden Fall. Aber ich finde eh, Episodenfilme sind immer Hit or Miss. Weil es gibt immer so auch Episoden, die besser als die anderen sind.
Ja.
Und wir kommen ja auch später noch zu einem anderen Episodenfilm, der vielleicht ebenfalls nicht ganz so gut war. aber okay. Das heißt, Mark einfach mal aufschreiben, falls ihr so. Aber ich habe auch gerade gelesen, dass er Comedy-Elemente hat. Ist es.
Ja. Der hat auch witzige Sachen natürlich. Also er hat auch so eine Absurdität, glaube ich, teilweise drin. Und hat auch eine gewisse Brutalität. Und ja, also es ist halt dieses schwarzhumorige teilweise. Also wenn es um versuchten oder um Suizid geht und wer das mitkriegt und wie das dann inszeniert wird, das hat diese Elemente von kaltes Lachen. Also so, ich sollte vielleicht nicht, aber es ist absurd und irgendwie dann doch lustig. Und das hat schon eine gewisse Stimmung da drin. Bringt aber auch eine gewisse Unruhe in den Film, also was er erzählen möchte dadurch. Also möchte eine dramatische Hintergrundgeschichte erzählen, bringt dann mal diese Comedy-Elemente mit rein und das reißt es dann wieder ein bisschen raus, finde ich. Also das ist noch nicht, das ist nicht gut aufeinander abgestimmt teilweise. Plus dadurch, dass er halt relativ lang ist und sich halt dadurch so zieht, hätte man so ein, zwei Elemente rausgelassen und das ein bisschen gerufft. Ich glaube, dann wäre es echt guter, kurzweiliger Japanese Ghost Horror geworden.
Ich verstehe. Ist auf jeden Fall auf die Watchlist gepackt.
Kann man mal gucken, ja, ja.
Und jetzt kommt eigentlich auch mal ein Film, den ich mir geschaut habe, der auch einen Kinostart hat, nämlich am 6. August.
Oh, dauert noch ein bisschen, ja.
Weit in die Zukunft, nämlich der Film Nightborn. Und da ist ein Schauspieler dabei, den man kennt, mhm, aus einem gewissen riesigen Franchise.
Ja, aus Harry Potter.
Harry Potter.
Das ist Harry Potter.
Und es ist Rupert Grint.
Rupert Grint ist dabei, ja.
Also Ron Weasley. Mhm. Und der ist alt geworden.
Ja.
Wenn man sich das mal anschaut.
Ist auch mit dir groß geworden.
Er ist auch,
quasi
mit,
so,
er ist auch bist, mit mir groß.
Der geht auch nicht mehr in die Trampolinhalle.
Der ist safe.
Nee, auf safe nicht.
Hundertprozentig. Nee. Aber es ist kein
Es ist kein Harry Potter Film.
Es ist kein Harry Potter Film.
Ich glaube, es fuckt ihn noch richtig ab, dass wir gerade einfach übelst ihn so krass mit Harry Potter assoziieren. Aber man muss echt sagen, ich kann mich da auch nicht frei. Ich habe ihn so gesehen auf der Welt so, Ron Weasley.
Ja, aber er hat ja auch gar nicht so viel gemacht. Er hat dann nochmal so einen M. Night Shyamalan Film gemacht, noch at the Cabin, der auch gar nicht mal so gut war. Und ja, also ich bin aber dafür da, dass er ein Schauspiel-Comeback macht, weil ich finde, er ist halt so wirklich das, in diesem Film das Gegenteil von Ron Weasley, weil er einfach Vater ist.
Ja. Er ist auch Vater in Harry Potter.
Stimmt. Spoiler.
Spoiler für Harry Potter. Also, worum geht's? Also,
das ist eine finnische Produktion. Das muss man auch mal sagen. Also, es geht um ein Ehepaar, die irgendwo im Wald, tiefsten Wald in Finnland, sich ein Haus gekauft haben.
Genau, sie ist Finnin.
Ja.
Und bringt ihn quasi, also er ist kein Finne, er spielt, glaube ich, einfach Briten. Den Engländer, genau, den Briten. Und sie bringt ihn quasi zurück in ihrer Heimat. Es wird auch ab und zu mal Finnisch gesprochen. Und die haben sich da ein, ich glaube, ist es ihr altes
Haus? Das ist das Haus der Großmutter.
Der Großmutter in der finnischen Pampa.
Mhm.
Da wäre ich auch mal gern gewesen. Ich war ja nur mal in Helsinki. Da habe ich nicht so viel vom Land gesehen.
Natürlich leider wieder nur die Touri-Hotspots.
Nee, das waren kein Touri-Hotspots. aber ja, es ist halt so, dass das typische, wir holen uns ein altes Haus und es ist halt herunterkommen, wir müssen hier was machen. Und ja, so ein junges Paar. Ja, thanks. Und deswegen kriegt sie auch ein Kind. Genau, und der Film spielt auch wieder mit düsteren Legenden,
mhm,
und mit Folklore. Und irgendwas ist in diesem Wald unterwegs. Ja, und die beiden lieben sich auf einem Moosbett im Walde. Und
Sorry, aber so, das wird übelst romantisch dargestellt. Ich glaube wirklich im Wald, da auf dem Moosbett, das macht keinen Spaß.
Ja, das Ding ist halt, man merkt auch, das Resultat ist halt nicht so. Sie wird schwanger,
mhm,
und mit dem Kind stimmt dann auch irgendwas nicht. Also es wird halt geboren und die Geburt ist schon krass. Und dann ist es sehr behaart und es hat so einen kleinen, so einen Schwanzansatz hinten, also erweitertes Steißbein quasi. Und es wird auch gar nicht gezeigt am Anfang. Also es ist also, oh, das Kind ist irgendwie komisch und die Leute sind irgendwie abgeschreckt davon. Also gibt es so ein bisschen so Dämonen-Vibes, wie halt diese Kinder-Baby-Horror-Dämonen-Stories halt öfter geben. Ja, und es verhält sich nicht so wie ein normales Baby tatsächlich.
Das stimmt. Es ist, Ganze wird ein bisschen brutal. Es hat so kleine Werwolf an Züglein.
Ja, es hat auch seine Fingernägel sind auch nicht so klein und weich wie bei Babys, sondern also richtig Krallen sind das.
Aber es entwickelt sich halt in eine sehr, sehr seltsame Richtung und vor allem geht es darum, von dem Verhältnis der Mutter zu diesem Kind.
Genau, auch wieder Ambivalenzen.
Richtig.
Denn, es steht halt, sie muss ein bestimmtes Verhältnis zu diesem Kind aufbauen, was nicht dem, ich sage immer normal, ne? Normal ist ja auch relativ, normalen Mutter-Kind-Verhältnis ist. Und dieses Verhältnis stößt halt dann auch bei ihrem Mann, also bei Rupert Grint, so ein bisschen auf Missunverständnis. Und dann kommt auch noch die Mutter von ihr hinzu. Und auch hier haben wir wieder, wir haben viel Pädagogik heute. Auch da merken wir, ihre Mutter selbst war auch nicht die beste Mutter.
Wie das so oft ist.
Und genau. Und ja, es geht halt um dieses Kind. und was es eigentlich ist und was das alles mit dem Wald zu tun hat.
Und das ist, ich finde, es ist sehr mystisch auf jeden Fall. Yeah. Also, es ist, also wirklich, also die Mutter ist also die Einzige, die so richtig checkt, so, oh, mit dem Kind ist 100% was nicht richtig. Und alle sind so, ach, das bildest du nur ein und sonst irgendwas. Und ja, ich finde, dieser Film ist okay. Also es ist, ich habe da so ein bisschen Antipathie gegenüber, weil ich das Gefühl habe, diesen Stoff genauso ähnlich schon mal auch nicht genauso gut erzählt bekommen haben, nämlich in dem Film Night Bitch mit
Night Bitch.
Amy Adams. Und den kann man auf Disney Plus gucken. Der ist auch nur so, okay, weil ich im Gefühl, ja, die kratzen dann irgendwie immer nur so sehr alle an der Oberfläche und es ist dann einfach nur sehr viel über die Ästhetik und ich habe ein Gefühl, da hätte man sehr viel mehr rausholen können und er hat mich dann halt auch irgendwann ein bisschen genervt, weil es geht dann halt wirklich nur darum, so einen Schockfaktor zu haben, dass dieses Kind dann auch so richtig biestig ist, aber ist okay. Also ich finde ihn okay, aber du findest ihn ein bisschen besser.
Ja, also ich fand ihn halt von seiner Machart ganz gut und klar, ja, du hast recht, man hat das alles schon gesehen. Er hat mich so ein bisschen auch an Lamp erinnert, ich weiß nicht, ob du Lamp gesehen hast.
Ja, ich liebe Lamp.
Lamp ist großartig. Der verrät ja auch nicht allzu viel, was da los ist. Am Ende gibt es so einen Hint und man fragt sich auch so, was ist da los? Aber Lamp arbeitet halt viel mit dieser Stimmung, mit dieser Einsamkeit. Ich weiß gar nicht, wo spielte er nochmal?
Ich glaube, der spielt in Island.
Island. Also er spielt halt auch mit dieser Einsamkeit dieses Ehepaars, um was es da geht. Und auch deren Kind ist halt irgendwas, also der Titel verrät es schon irgendwie ein bisschen. Und ich glaube, man sieht im Trailer auch schon relativ viel. Also
ja, aber dieses Lamm, das ist mir immer aufgefallen, das hat den krassesten Drip aller Zeiten. Das ist wirklich, das hat so geile Sweater an.
Und ja, es ist richtig, und es ist richtig cute. Es ist richtig
und es
cute.
Ist halt wirklich so ein Lamm-Mensch-Kind.
Ja. Und dann wird es aber halt auch da ein bisschen horrormäßig. Aber das spielt halt so, ich finde, das spielt so krass mit dieser Einsamkeit in Island, mit dieser Island-Stimmung.
Ja.
Klar, wir sind in Finnland. Finnland hat auch einen Vibe. Aber das hier, boah, ich glaube, man hätte es auch in jeden anderen Wald versetzen können. Also hätte es auch im Schwarzwald drehen können.
Sondern aber mit Jonas als
Kind. Ja, mit Jonas als Kind. Als Kind.
Ich glaube, das ist
Jonas exakt, war bestimmt auch so ein
exakt
Kind.
Exakt der gleiche Film.
Ja. Boah, Jonas auch so ein Blutnuckler.
Das ist einfach wahrscheinlich. Oh, das ist einfach ein Jonas-Biopic. Ich will ihm das nicht unterstellen, aber.
Oh Gott.
Parallelen.
Also, du hast schon recht, man hat das schon mal irgendwie gesehen. Aber ich hatte so ein bisschen Sympathie für die Mutter. So, und ihren schweren Stand da. Und für das Kind hat irgendwie ein bisschen auch, weil es war so, das Kind kann nichts dafür, wie es ist. Und es hat ja dann auch ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ein Ende, das auch streitbar ist, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Ende ist, aber es war so ein Ende.
Ja, da würde ich mitgehen. Und ich finde es vor allem auch irgendwie so schön, weil ich habe ein Gefühl, aus den skandinavischen filmischen Gefilden sieht man ja eigentlich immer sehr häufig in Norwegen, Dänemark und Schweden halt. Aber so Finnland geht immer so ein bisschen unter, habe ich im Gefühl.
Finnland ist der King so,
bei den beiden. Ja, deswegen. Also finde ich gut, könnt ihr euch ab August anschauen.
Angucken, ja.
Ja, und jetzt wird geflüstert, Marius.
Jetzt wird geflüstert, jetzt machen wir den Podcast ein bisschen so. Ja, The Whisper. Ich muss gestehen, ich bin zu spät reingekommen in den Film.
Aha,
ich bin 5 Minuten spät reingekommen, weil, also zwischen, wer da nicht weiß, also zwischen den Filmen hat man manchmal 15 Minuten Zeit, manchmal aber auch 30.
Übelst random manchmal.
Und hier waren es halt 15 und ganz oft laufen aber halt dann auch nochmal so 10 Minuten Trailer. Und hier gefühlt keine Trailer, so schnell reinkommen und ich habe das Gefühl, die ersten 5 Minuten waren wichtig.
Das heißt,
aber ich habe es trotzdem verstanden, aber ich musste erstmal reinkommen und ich weiß nicht, ob die ersten 5 Minuten schon hergeben, was später rauskommt im Film. Deswegen.
Weißt du, was ich
mir. Ja, culpa.
Ich habe sehr häufig, wenn ich einen Film gucke, denke ich mir, habe ich oft den Moment, wo ich mir denke, okay, gut, ab welchem Punkt ergibt es keinen Sinn mehr, jetzt erst ins Kino, also jetzt erst in den Film zu kommen. Das habe ich so häufig, wenn ich einen Film schaue, denke ich mir so, okay, ab jetzt kannst du eigentlich erst jetzt ins Kino kommen, weil dann verstehst du nichts mehr. Das habe ich so häufig.
Ja.
Und ich habe so häufig, denke mir in meinem Kopf immer, okay, gut, ab Minute 3 lohnt es sich nicht mehr reinzukommen.
Mhm. Ja.
Es ist irgendwie wieder angewohnt, aber.
Man versteht es trotzdem, ich glaube, ich habe mir dann auch zu viel Gedanken gemacht, ob ich was verpasst habe, ob das wichtig war. Es geht auf jeden Fall, geht es um eine Familie, und zwar bestehend aus Vater, Tochter und Sohn. Die Tochter ist auch eine junge Frau, also ich würde sagen so Mitte 20. Der Bruder ist auf jeden Fall unter 15, ganz schwer einschätzen. Und der Vater, und mit dem stimmt irgendwas nicht.
Mhm.
Und
der auch zufällig sehr behaart hat, ein erweitertes Steißbein.
Geht in, ja, nicht so direkt, aber es geht in diese Richtung. Okay. Ja, es geht, also es ist quasi ein Familiendrama mit einer mit einem mystischen Häubchen obendrauf. Es geht halt dann auch um viel um so Haus. So ein bisschen Kevin allein zu Hause ist, nein, ist es nicht. Es geht um Verbrechen und Leute, die in dein Haus wollen, so ein bisschen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem von dem Film. Der hat sich für mich auch sehr gezogen. Also es geht dann im Endeffekt darum, dass sich die Tochter lässt quasi den Vater zurück, weil, ich will nicht zu viel sagen, aber der ist problematisch in einigen Aspekten. Und sie will halt, und sie weiß, der Bruder könnte unter gewissen Umständen auch problematisch werden. Und sie will ihn davor beschützen und haut deswegen mit ihm ab. Und er schlägt sich dann halt so durch und kommt halt auch wieder in ein Haus. Auch viele Häuser, viel Pädagogik heute. Auch in einem Haus und bemerkt halt, dass in der Umgebung ist halt so eine Verbrecherbande unterwegs, die halt junge Frauen entführen und ja, Videos verkaufen, wo diese Frauen halt getötet werden auf brutalste Art und Weise. Und die sind in der Nachbarschaft und sie findet es raus. Und das finden die Nachbarn dann, also die Verbrechernachbarn, nicht so cool. Und dann eskaliert es halt, weil es dann doch dazu kommt, dass der Bruder ein bisschen in die Richtung seines Vaters schlägt. Mehr will ich hier nicht verraten, und was eigentlich dahinter steckt. Es zog sich ein bisschen.
Okay.
Also er versucht sehr viel zu erzählen und diese jemand bricht in mein Haus ein, man versteckt sich, das gibt's ein paar Mal.
Mhm. Diese House-Invasion.
Die House-Invasion, das war Horror, der mir gefehlt hat. Genau, genau. Das zieht sich ein bisschen zu lang und also er ist okay.
Okay.
Es ist okay. Ich fand auch hier alle Darstellenden waren gut, waren sympathisch. So auf ihre Art, wie sie ihre Rollen gespielt haben. Sehr glaubwürdig. Aber wie gesagt, es zog sich so ein bisschen und hat dann hätte ein bisschen mehr Geschwindigkeit gebrauchen können.
Okay.
Also, es wird sich an vielen Orten immer versteckt dann. Und das wiederholt sich dann zu oft.
Ja, aber ich finde, so prinzipiell finde ich, wirkt das alles auch noch so ein bisschen kryptisch. Aber wahrscheinlich ist es so alles.
Ja, ich will das nicht, okay, ich will das nicht spoilern, weil es kann halt schon so. Das liegt an diesen ersten 5 Minuten. Wenn es in den ersten 5 Minuten gesagt worden wäre, dann hätte ich es gesagt. Aber ich weiß es nicht. Okay. Und deswegen sage ich es nicht, weil es ist dann immer so, okay, man baut so Vermutungen auf, was los ist. Weil es wird dann doch sehr, hey, warum wohnt der Vater quasi auf dem Dachboden? Und dann fragst du dich halt so, boah, ist das einfach nur so ein brutaler Schlägervater? Oder ist das irgendwie, ist der ein Auftragskiller oder sowas? In die Richtung, du kannst dir viele Fragen stellen in dem Film. Und wenn du dann so langsam deine Hinweise kriegst und rausfindest, dann kommst du doch relativ schnell drauf. Also der Twist, wenn es einer sein soll, ist jetzt kein großes Ding.
I see. Okay, wir arbeiten uns langsam, aber sicher zum besten Film hin.
Dann machen wir erstmal noch einen Stopp im Tal.
Ja, wir machen noch einen Stopp im Tal, aber ich wollte noch sagen, also ja. wir arbeiten uns wirklich zum besten Film des Jahres. Ich lege dafür meine Hand ins Feuer hin. Und wir machen wirklich jetzt erst nochmal aber kurz eine Abstecher, eine Ausfahrt nehmen wir nochmal. Mhm. Nämlich zu dem Film Apophaniacs. Ein Film, der sehr cool sein will. Er will wahnsinnig cool sein. Er
möchte so Tarantino sein.
Und
ich glaube, jetzt sind wir in Finnland, weil ich glaube, wir sind die Einzigen mit dieser Meinung zu diesem Film.
Ich habe auch ein Gefühl, weil der kommt eigentlich auch so ganz, ganz solide weg.
Ja.
Und das ist so ein episodenartiger Film. Sean Gunn spielt auch mit, also der Bruder von James Gunn.
Das ist die komischste Gilmore Girls Episode aller Zeiten.
Also es ist wirklich so sehr, sehr, sehr vollgepackt eigentlich auch. Und ja, ich kann dir auch echt schwer beschreiben, worum es geht. Es ist auch so ein episodenartiger Film. Also der Film, es ist so wirklich Pulp Fiction ins 21. Jahrhundert gefühlt versetzt. Würde ich jetzt mal behaupten. Und es funktioniert eher so semi.
Also ich muss auch sagen, es wurde irgendwie, es gab auch wie ganz oft beim Fantasy Filmfest so eine Message vorher vom Regisseur. Und es wurde auch vorher gesagt, um was es geht und was der Film für eine Thematik an sich hat und was er behandeln soll. Und es war immer so die Bedrohung durch KI und Fake-Videos und sowas. Und ich werde es fast jetzt nicht aufmachen. Also wir haben ja in der Realität gerade aktuell Fälle, wo wir sagen, wow, fuck.
Es ist
und ich sag mal so, genau, und der Film, ja, ich weiß nicht, ich hab so das Gefühl, dass man diese Message so von wegen, ja, wir möchten das hier unbedingt ansprechen, wie kritisch das ist, einfach noch, ich behaupte das, das ist meine Meinung, ne? Ich behaupte das einfach nur, oder einfach noch draufgepfropft hat, um dem Film so eine gewisse Relevanz zu geben. Klar, das ist im Film drin, aber ich glaube nicht, dass die es so gemeint haben, von wegen, wir möchten darauf aufmerksam machen, wie kritisch KI ist.
Ja, es ist mehr so ein cooles Gimmick, also so, was ja auch so lustig sein soll. Also es gibt zum Beispiel auch eine, also um das jetzt mal grob, diese gesamte weirde Geschichte festzuhalten, es geht um irgendwie so eine Verbrecherbande und dann geraten andere so durch Zufall irgendwie da rein, dann gibt's, also so, also ausgelöst es ist schwierig, es ist also, wahnsinnig schwierig. Ausgelöst wird das Ganze durch auf jeden Fall so Fake-KI-Videos und so ja. Einzelne Figuren werden mit also in KI-Videos so entstellt, beziehungsweise so in eine Situation
fake, geworfen. Fake, genau. Genau. Es werden Identitäten immer, also der Film kommt sich halt sehr smart vor, indem er halt auch nicht chronologisch erzählt wird. Und deswegen kommt ja dieser Vergleich mit Pulp Fiction, weil Figuren kommen halt irgendwann wieder, wo sie gar nicht wiederkommen werden. Du merkst, aha, aha, das ist nicht chronologisch. Und die Rahmenhandlung ist einfach, da ist so ein richtiger Loser-Typ einfach, der rausfindet, haha, ich habe hier ganz viele KI-Tools runtergeladen. Also er macht sie ja nicht mehr selber, sondern jeder hat die. Und er baut halt damit Fake-Videos zum Spaß und sich auch, um sich auch an Leuten zu rächen. Stellt ihr dann ins Netz und die Leute müssen das dann ausbaden, weil zum Beispiel eine Verkäuferin im Laden hat das N-Wort gedroppt in einem KI-Video und wird natürlich dann verfolgt und in den Social Medias, die Leute sagen, ja, wir wissen, wo sie wohnt, wir wissen, was ist und dann, und das ist halt auch nur eine Sache und das macht er halt mit mehreren. Und die ganzen Leute, es überspitzt sich halt in den Konsequenzen.
Aber genau das fand ich halt eben so weird. Also vor allem diesen einen speziellen Fall, wo so ein KI-Video erstellt wird von einer Frau, die dann halt in diesem KI-Video die N-Bombe droppt. Mhm. Und dann wird sie komplett verfolgt. Das hatte so einen humorvollen Touch irgendwie noch so die ganze Zeit dabei, weil irgendwie wurde sich darüber dann auch die ganze lustig gemacht. Ja. Und ich finde, das hat dem Ganzen auch irgendwie so die Ernsthaftigkeit rausgenommen von diesem KI-Thema, was genau ja wirklich eine Bedrohung ist, so in vielerlei Hinsicht.
Also ich fand, das KI-Thema war einfach nur so, wie kriegen wir das hin, dass Leute durchdrehen und andere Leute umbringen auf möglichst brutale Art und Weise, dass wir möglichst blättern können. Das ist so, also für mich wirkte das halt irgendwie, es wirkte billig. Also es war low-hanging fruits.
Und billig, noch in einer anderen Hinsicht, denn dieser Film ist anscheinend noch nicht richtig fertig. Also es gibt
ja,
irgendwie,
ja,
also
richtig.
Das Color Grading war übelst scheiße.
Also weil, es war ja nicht mal Color Grading, da waren einfach Fehlfarben drin.
Also da waren wirklich so die ganze Zeit so ein Flickern drin. So ein
blaues Flimmern und auf mehreren Bildern.
Hässlich. Also es war wirklich hässlich und ich frage mich so, also da hat, als ob da nicht nochmal jemand drüber gedacht hat.
Das war nicht nur einmal. Das richtig. War teilweise wirklich, wirklich 10-20% des Bildes waren einfach wirklich nicht sendbar.
Und dann denkst du dir halt aber so, ist das vielleicht gewollt, weil es ist so ein KI-Film, so dass das ja nicht die Realität ist. Und, da, aber,
nicht
ja.
so, und ich denke, so smart ist das nicht.
Ich glaube
auch und nicht. Genauso wie es mit dem KI-Thema ist. Also deswegen, also es ist halt, wie du auch schon gesagt hast, es ist ein Episodenfilm und es beginnt quasi mit so einer Gruppe von Leuten, die in einem Ferienhaus sind. Also nein, damit beginnt er nicht, aber das ist die erste große Story. Mhm. Die zusammen im Ferienhaus sind, ist auch eine relativ, also teilweise wild zusammengemischte Gruppe und voller Weirdos. Und hier auch wieder so, ja, man hat, der große gefährliche Typ guckt gerne dabei zu, wie seine Freundin von dem anders rangenommen wird. Und der ist dabei weird und natürlich bedrohlich und, also so möchte gern interessante Figuren geschrieben. Das war ganz komisch und das eskaliert dann da in dieser Wohnung mit diesen ganzen Leuten und ich dachte so, es endet dann so, wenn der Film hier zu Ende ist, weil das war ja auch schon so 20, 25 Minuten, wenn der Film hier zu Ende ist, cool, dann wird das halt so ein kleines Kammerspiel mit der Eskalation. Ich so, okay, und dann ging es einfach weiter.
Das, ja, ich war auch schockiert, als ich erfahren habe, oh Gott, das ist ein Episodenfilm und wir lernen hier noch andere Menschen kennen. Ich habe keinen Bock darauf. Aber gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Film hat keinen Kinostart. Ich hoffe, er wird niemals einen Kinostart bekommen. Falls ihr aber generell irgendwelche Filme hiervon auch gesehen habt beim Fantasy-Filmfest, schreibt uns mal eure Meinung in die Kommentare, wie falsch wir vielleicht liegen.
Also ja, es gibt Leute, die feiern das. Ich kann das auch aus gewissen Gründen verstehen. Also aus so einem Splatter-Horror- Trash-Faktor kann ich das durchaus verstehen. Er ist halt auch gewalttätig und hat halt auch absurde Szenen. Also er dreht halt auch völlig auf 11 teilweise, wenn es da um gewisse Szenen geht. Also es werden weirde Waffen ausgepackt teilweise. Kann ich verstehen. Für mich ist der Punkt allerdings, dieses Ding, das sie vorher gesagt haben, KI ist so bedrohlich, und dann halt so einen Film draus machen, ich so, nee.
Ja, ich verstehe es auch.
Ich glaube, ohne wäre der bei mir besser angekommen oder nicht ganz so kritisch. Aber ja, wenn du halt es so verkaufst, nee, das hat für mich nicht gepasst.
Ja, kommen wir zu einem, aber einen Film, den wir, glaube ich, sehr gut empfehlen können. Mhm. Ein Film, der lautet Feels Like Home.
Mhm.
Das ist eine sehr interessante Prämisse. Eine Frau, eine Verkäuferin, wird von einem Schuh, also bei einem Schuh-Einzelhandel.
Ja, genau, in so einem Einkaufszentrum, genau, arbeitet in einem Schuhladen.
Die wird entführt. Und die wacht dann nachts, also irgendwo auf, ja, in einem abgeschlossenen Kämmerlein, und ihr Entführer behauptet, ihr Bruder zu sein.
Ja.
Und ihr wird praktisch so eingetrichtert, ey, du bist meine Schwester, weißt du das nicht mehr? Und sie ist so, oh mein Gott, ich bin aber nicht deine Schwester. Und dann wird sie praktisch so dazu gezwungen. Es
wird konditioniert mit Foltermethoden so ein bisschen, mit Essenentzug und gefesselt auf dem Boden sein. Es ist schon harter Tobak.
Es ist richtig harter Tobak, und sie wird praktisch dazu in den Glauben gebracht, dass sie
brainwashed wird sie quasi.
Genau, so dass sie gegaslightet, also auf die härteste Ebene, dass sie, ne, Teil dieser weirden Familie ist, die sich danach nämlich noch offenbart. Und ja, das ist, mehr möchte ich eigentlich schon nicht sagen.
Ja. Ich habe ja vorhin bei einem Film, bei Good Boy, über Ambivalenzen gesprochen, die man aushalten muss. Und auch dieser Film, wie wir das so mitbekommen haben, finde ich fest, der kam nicht bei allen gut an, was vor allem an Entscheidungen von verschiedenen Figuren liegt. Und für mich hat das aber gut funktioniert. Man muss sich da, glaube ich, so ein bisschen reinfinden können und ja, so eine Empathie entwickeln für die Figuren, weshalb sie so entscheiden, aus welcher Situation kommen sie und was sind ihre Möglichkeiten. Und ich glaube, hier hat jede Figur das Beste draus gemacht, was ihr möglich war. Und ich fand's sehr smart. Also man könnte auch sagen, der Film ist teilweise ein bisschen lang. Also dem hätten, würde man auf den ersten Blick sagen, glaube ich, wäre immer so 15 Minuten weniger gut getan. Aber dann habe ich mir so gedacht, nee, der braucht die Zeit, glaube ich, damit es glaubwürdig ist, was die Figuren da tun. Weil die machen halt auch so, wie wir hier bei unserer Besprechung, so eine Berg- und Talfahrt, so, was möchten wir, was kann ich erreichen? Also jetzt nicht lebenszielmäßig, sondern in dieser kritischen Situation, was kann ich draus machen? Was habe ich überhaupt für Chancen? Und das geht halt mal in die eine und mal in die andere Richtung. Und das ist halt eine Ambivalenz, die man aushalten muss in dem Film.
Würde ich zu 100% mitgehen. Also ich finde auch, das ist eine absolute Empfehlung. Ist ein ungarischer Film. Und ich hoffe auch, dass der irgendwie seinen Weg ins Kino oder zumindest einen Home-Release findet.
Der sieht auch gut aus.
Der sieht gut aus. Ja. Apropos gut aussehen. Gut aussehen tut auch ein anderer Film. Ob er auch gut von der Qualität ist, ist halt die andere Sache. Es ist ein Film namens Desert Warrior. Das ist für uns, also für mich ist es, also ist offenkundig der schlechteste Film des Festivals.
Ja.
Warum? Aber
sollte der.
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich spricht sehr viel dafür, dass es eigentlich gut sein könnte. Also zumal kommt sehr viel Sand drin vor, und laut Jonas ist das ja also wirklich ein Garant dafür, dass es ein guter Film ist.
Ja.
Und im Cast sind Anthony Mackie, Charlton Copley, Ben Kingsley, und Regie hat geführt Rupert Wyatt, und der hat den ersten Planet der Affen gemacht von dieser Reboot-Reihe.
Ist ein guter Film.
Das Ding ist nur, wenn man sich mal die Letterbox-Kurve beziehungsweise den Letterbox-Balken anschaut, der ist bei einem halben Stern sehr ausgeprägt, dann fragt man sich, was ist da schiefgelaufen? Der Film hat letztes Jahr beim Züricher Filmfestival Premiere gefeiert und hat da sehr viel negative Kritik geerntet. Also wirklich wahnsinnig. Und das liegt unter anderem daran, dass dieser Film handelt von einem berühmten historischen Ereignis der arabischen Geschichte. Mhm. Es geht um die Schlacht von Dikar, und es geht praktisch darum, dass ein Imperium sehr viele einzelne Stämme unterjocht hat, und die tun sich dann zusammen, um dagegen anzutreten. Es ist jetzt wirklich sehr vereinfacht, aber
es ist ein wichtiges kulturelles Ereignis.
Wirklich?
Für die Gegend.
Also. Und das wird in diesem Film nicht gerade historisch akkurat wiedergegeben. Also es werden hier wirklich einige Sachen verfälscht und auch angepasst. Und das Ding ist, im Abspann, also bei den Credits, ist jetzt mittlerweile, zumindest bei der Verfassung, die wir gesehen haben, ein Text eingefügt worden, der sagt, oh ja, übrigens, hier wurde sehr viel umhergedichtet und praktisch so eine Rechtfertigung dafür.
Und nochmal alle Stämme aufgeführt, die wirklich historisch da teilgenommen haben und involviert waren.
Genau, also es ist halt wirklich jetzt so eine Reinwaschung davon, dieses, hey Leute, übrigens, ja, also wir haben wirklich, also es ist nicht akkurat, es ist Fiktion. Ja, ich finde es ein bisschen insane, weil ich glaube, das haben die wirklich eingebaut, nachdem dieser Film echt bei dem Festival so krasse Kritik geerntet hat. Und ich verstehe es auch zu 100%. Also wir haben hier eine arabische Geschichte, die in Hauptrollen, also in ganz zentralen Rollen von Amis besetzt wurde. Nämlich Anthony Mackie, Charlton Copley und wir haben noch...
Der ist Südafrikaner.
Gut, Entschuldigung.
Oder? Müsste doch, ich gucke nochmal. Aber der spielt ja in District 9 zum Beispiel mit.
Entschuldigung, dann,
Elysium.
Dann habe ich das über den Haufen geworfen. Und hier Ben
Kingsley. Aber ja, aber er ist trotzdem, er ist nicht irgendwo im Irak verortet, sondern sehr viel weiter südlich.
Das stimmt. Und Ben Kingsley spielt hier eine Rolle,
in
der er,
wieder mal,
sagen wir mal, 3 Minuten Screentime hat er maximal und es ist unserem Prakti Boris hinter der Kamera auch sehr aufgefallen. Er hat den Film auch gesehen. Er sitzt sehr viel.
Er muss nur sitzen, ja.
Er muss nur sitzen, er muss nicht viel machen.
Ich glaube, der war eine Stunde am Set, hat sich ins Kostüm gequetscht. Was, mein Text? Mhm, okay. Und das war's.
Kriegen wir hin. Also ich habe auch ein Gefühl, das ist wirklich so das, was Ben Kingsley aktuell macht. So, ich nehme einfach nur das an, wo es viel Geld gibt und wo ich einfach nicht viel machen muss.
Ja.
Und ganz ehrlich, Respekt dafür, ganz ehrlich, man muss auch mal Geld verdienen, aber vielleicht am besten nicht mit so einem Film. Also unabhängig jetzt von diesen gesamten Kontroversen um das Ganze, muss ich auch sagen, dieser Film ist einfach hanebüchene Scheiße.
Also dieser Film ist auch wieder gefühlt lang, jetzt ohne auf die Laufzeit zu gucken, er fühlt sich lang an und er weiß gar nicht, auf welche Figur er sich konzentrieren soll. Und ich glaube, auch hier hat man sich wieder gedacht, haha, lass mal so einen kleinen Twist einbauen. Und zwar bezieht sich das auf den Titel Desert Warrior. Man denkt am Anfang, oh, Anthony Mackie ist der Desert Warrior, weil er spielt halt so einen Banditen in der Wüste, der keinen festen Heimatort hat und von vielen geächtet wird. Ein Rumtreiber, genau. Treibt sich so rum und wird dann irgendwie in diese Story involviert. Man denkt so, der ist der Desert Warrior. Turns out, ja, aber auch die weibliche Hauptfigur ist eigentlich der Desert Warrior. Und eigentlich sind alle Desert Warrior. Also es hätte noch so ein S alle hinten so auftauchen sollen, ganz am Ende des Warriors. Weil Anthony Mackie ist auch in großen Teilen des Films einfach nicht vorhanden oder spielt keine wesentliche Rolle mehr. Und das ist eigentlich auch okay. Aber dadurch ist ja egal eigentlich, aber wir verlieren einfach eine wesentliche Identifikationsfigur, die uns halt auch mitnimmt in diese Geschichte, die von der wir jetzt in unseren Breitengraden auch gar nicht so viel wissen eigentlich. Und irgendwie uns erzählen auch und uns auch die Wichtigkeit dieses Ereignisses vielleicht irgendwie näher bringen. Und es kommen sehr viele Figuren rein und es kommen viele Stämme rein und es ist schwierig, das auseinanderzuhalten. Und es vermischt sich halt einfach auch so und es verliert sich einfach auch so in so eine Absurdität. Also, ich war mal kurz in der Wüste letztes Jahr.
Mhm.
War jetzt nicht so wild, aber ich denke so.
Bist du der Desert Warrior?
Ich bin auch, nee, ich bin der Desert Walker eher. Ich bin da durch die Wüste gegangen. Kurz. Aber Jesus. Nee, was ich nur sagen will. Also, die. Ich glaube nicht, dass man in diesen Breitengraden das da machen kann, was die da machen, nämlich mit Kamelenpferden da so durchballern stundenlang und Wasser spielt zwar eine zentrale Rolle am Ende so ein bisschen, aber also es ist viel, viel Filmmagic drin, um in diesen Breitengraden, glaube ich, so zu existieren, wie sie es da tun. Und ich weiß nicht, also auch wie Leute entkommen und also es gibt ein Verfolgungsjagd gerade am Anfang. Ich denke so, wie langsam sind die Leute auf den Pferden im Vergleich zu den beiden anderen auf den Pferden und auf Kamelen und dass die nicht sehen. Die sind in der Wüste und man sieht schon, in dieser Wüste sieht man auch sehr weit. Also es ist ein bisschen hanebüchen und es ist schwierig, dem zu folgen.
Also ich finde, es wirkt auch wie ein, also ich muss ehrlich sagen, wenn du dir die Schlacht noch zum Schluss anguckst, es wirkt wie ein Fantasy-Film. Und
ohne Fantasy.
Genau, es soll ja eigentlich keine Fantasy sein. Und es wirkt aber wie ein Fantasy-Film und das finde ich dann halt auch irgendwie echt so sehr, sehr schwach von diesem Film, dass er das macht. Und ich finde vor allem, dieser Film ist wahnsinnig willkürlich. Also wenn du dir halt wirklich, also ich bin auch echt nicht mitgekommen, weil der so viel umherspringt, weil der so viele seltsame Entscheidungen trifft und auch random ist. Also wirklich, es wird hin und her gesprungen in der Handlung von den Figuren und von allem, was passiert. Und das ist auch wirklich filmisch nicht gut umgesetzt. Auf einmal gibt es Hyänen in dem Film, so die irgendwann auftauchen.
Jemand hat die gefangen und setzt sie jetzt im Krieg ein.
Richtig, und das ist so dämlich.
Ja, sind auch wieder weg dann.
Ja, es hat mich so aufgeregt. Vor allem, weil der Film so hier und da echt ein paar Shots hat, wo man so ach, da sieht man einen Ansatz von, also, hier hat man sich ein bisschen Mühe gegeben.
Also das Ding ist halt, also du kannst ja zwei Entscheidungen treffen. Du nimmst dir historischen Stoff und sagst, okay, wir machen das, versuchen das akkurat umzusetzen, oder wir drehen halt auch hier voll auf und machen so ein 300-Ding draus, ne? So comicbasiert, und dann kommen da auch so Fantasy-Elemente rein oder King Arthur oder sowas, wo du dann aber auch merkst, ja, hier kommt was Kreatives zur realen Geschichte und das basiert grob darauf. Und hier ist es weder das eine noch das andere. Und hätte man das so auf 300 gedreht, dann wäre es unterhaltsam gewesen. Dann wäre es der Sache immer noch nicht gerecht geworden, würde ich behaupten. Aber das war bei 300 ist halt auch kontrovers zu sehen. Aber ja, es ist weder das eine noch das andere. Und das macht es halt so schlecht und so ungreifbar und auch dann schwer auszuhalten, wenn du eigentlich aufstehen willst und gehen möchtest.
Das stimmt. Kino. Und ich finde auch bei 300 ist ja auch so, mixt ja auch sehr viel noch mit Mythos noch dabei. Ja. Und das ist hier nochmal ein real existierendes Ereignis. Und das ist auch nochmal irgendwie was anderes. Und ich finde, das ist so, ja, ich fand den einfach dämlich und vor allem auch die Dialoge. Es wird halt, also ich habe auch in meinem Leben noch nie irgendwie so ein Schlachtruf, so dieses so, Männer, wir ziehen in den Krieg.
Oh nein.
Ist man eigentlich gewohnt. Und Anthony Mackie sagt an der Stelle, let's go. So wirklich so, let's go, Leute, let's go.
Ist auch viel Honor drin. Ja, also das Ding ist, ich glaube, der Film rettet sich halt über Landschaftseinstellungen. Es gibt wirklich, also es gibt so dreht halt Shot in der Wüste, Canyon. Es gibt so einen Canyon schon, der ist wirklich geil.
Da war ich jetzt.
Der ist geil, der ist geil. Das ist
der Desktop-Hintergrund.
Das ist geil, also und die Wüste gibt halt auch schon schöne Bilder. Aber er kopiert halt auch super viel. Also wir saßen im Kino und haben uns immer so Filmtitel zugeflüstert, weil an einer Stelle ist es einfach Jäger des verlorenen Schatzes.
Und an einer Stelle ist es Herr der Ringe.
Und auf einmal wird es Braveheart und dann wird es Game of Thrones. Und genau, also es ist viele Filme, viele Zitate, aber ich glaube unbewusst. Und keine Ahnung, nee, guckt euch den Film einfach nicht an.
Nicht. Und der ist auch krass zerschnitten. Also es gibt halt auch wirklich so, es gibt so Szenen, wo irgendjemand Messer in den Rücken geworfen wird. Und das Ding ist, der Folgeschnitt ist halt schon so gefühlt 5 Sekunden weiter und es ergibt so gar keinen Sinn. Es ist wirklich, es ist kein guter Film.
Leute heilen hier einfach. Also entweder sterben sie halt instant oder sie heilen einfach auch richtig schnell. Also Anthony Mackie ist einfach Superman.
Ja.
Der ist unverwüstlich.
Also es ist wirklich
was ich wirklich problematisch fand, ist so, ich konnte gar nicht, man konnte gar nicht so die Welt erfassen, wie groß ist das, wie sind die Distanzen, weil man reist halt hier durch die Wüste und hier reisen halt nicht nur irgendwelche Reisenvölker, also hier sind einfach so, jo, wir nehmen einfach Kinder, Frauen, alle mit und wir reisen quer durch die Wüste und huch, jetzt stehen wir hier vor irgendeiner Hauptstadt und man weiß gar nicht, wie weit ist das alles auseinander, weil das ist so ein bisschen Game of Thrones Magic, am Anfang dauert alles lange und auf einmal geht alles ganz schnell und da bewegen sich auch Armeen mit Elefanten einfach in einem Tempo durch die Wüste, also entweder ist das alles so im Umkreis von 20 Kilometern oder Film Magic, damit es irgendwie passiert, aber es ist ja irgendwie passiert, aber wahrscheinlich anders.
Ja, also hier lohnt sich auf jeden Fall. Ne, also ich finde, das ist auch so eine sehr, sehr interessante Geschichte und da lohnt es sich, glaube ich, auch einfach mal mehr, sich da reinzulesen, als diesen Film zu gucken, der wirklich gar keinen originalen Anspruch hat, geschichtstreu zu sein und vor allem auch in seiner Inszenierung, Besetzung und allem möglichen. Also von mir gibt es ein dickes Minus. Boris hat noch gemeint, dass der sehr viel Spaß macht aus seiner Trash-Sicht. Das kann ich verstehen, weil es ist wirklich so, es ist ein High-Glanz-Trash, aber ich finde trotzdem so, nee, also so bei allem drum und dran finde ich diesen Film maximal unsympathisch. Ja. Aber ich checke auch, der hat dann einen guten Ansatz in der Hinsicht, I guess.
Ich fand den auch ein bisschen deplatziert auf dem Fantasy-Filmfest, muss ich sagen, weil
I don't know. Stimmt, aber es ist sehr viel Fantasy, also wirklich, es ist
Fantasy. Das ist ja irgendwie Fantasy, ja, aber dann zu wenig Fantasy.
Naja, aber es ist wenig Feste drin.
Ja.
Naja, kommen wir wirklich vom Schlechtesten, vom Bodensatz, zum
Peak.
Zum Peak.
Peak.
Cinema. Es ist wirklich ein Film, den ihr in ungefähr, den ihr in exakt 3 Wochen im Kino schauen könnt.
Geil.
Es wird fantastisch, Leute. Holt euch jetzt schon Tickets. Wenn ihr es machen könnt, holt sie euch. Es ist nämlich der Film Obsession. Und vielleicht habt ihr schon von diesem Film gehört, denn er ist gerade in aller Munde. Er wird gehypt von allen möglichen Ecken, weil alle diesen Film schon irgendwie so gesehen haben, von Film-YouTubern und KritikerInnen und allen möglichen. Und ich kann nur sagen, dieser Hype ist real. Ich verstehe es zu 100%.
Also lasst euch nicht tot hypen, weil man kann natürlich auch von jedem Hype dann enttäuscht werden.
100%.
Und noch ein Tipp, guckt euch nichts an.
Nein,
ich bin völlig ohne irgendwas vorahnungstechnisch reingegangen und ich glaube, das hat mir dadurch auch noch mehr Spaß gemacht.
100%. Ich glaube, inhaltlich könnte man jetzt noch mal so viel sagen. Ich finde, es ist nur eine sehr simple Idee.
Mhm.
Wo ich mich frage, okay, warum wurde das noch nicht inszeniert? Weil ich finde, es ist so eine offenkundige Idee. Es geht darum, unser Protagonist ist unsterblich in seine Arbeitskollegin verliebt.
Die hängen auch gerne ab in so einer kleinen Gruppe und sowas. Ne? So, die sind in so einer Kleinstadt und man hat quasi nur so seinen Arbeitsumkreis als Freundeskreis.
Richtig. Und er möchte ihr unbedingt seine Liebe gestehen. Und
er ist weak.
Er ist ein bisschen ein Dulli, würde ich mal sagen.
Er ist nicht ein Dulli, er ist auch.
Ja, er ist so ein bisschen.
Ist ein kritischer.
Ja, also, da kommen wir noch irgendwann
zu.
Er will es ihr die ganze Zeit sagen, dass er in sie verliebt ist, aber er kriegt es nicht hin. Er kriegt es nicht über die Bühne gebracht und deshalb kommt er auf die Idee, so ein One-Wish-Willow heißt das, so ein Zauberstab. Es ist so ein Gimmick, es ist so ein Zauberer-Gimmick, den er in so einem kleinen Laden gekauft hat, in so einem mysteriösen Laden.
Man zerbricht das und dann hat man einen Wunsch frei.
Genau. Und das ist eigentlich so ein Gag. Es ist so ein Artikel, den er in einem Laden gekauft hat und er denkt in dem Moment, okay, gut, komm, was soll's, ich zerbreche diesen Stab und er wünscht sich, dass seine Arbeitskollegin unsterblich in ihn verliebt ist und mehr liebt als jede andere Person auf dieser Welt. Und siehe da, dieser kleine Stab, dieser kleine Artikel hat tatsächlich sehr viel Magie in sich und sie verliebt sich wirklich in ihn.
Ja.
Und vielleicht ein klein wenig zu sehr.
Denn das kann nämlich auch sehr negativ sein, denn der Film heißt nicht umsonst Obsession.
Richtig, sie ist literally obsessed mit ihm.
Und das wird wild.
Das ist
ein wilder Ritt.
Das ist wirklich ein ganz, ganz wilder Ritt. Mehr möchte ich und kann ich halt eigentlich auch nicht dazu sagen. Es ist Horror, wie man ihn wirklich noch nie irgendwie erlebt hat, habe ich so ein Gefühl. Weil es sind Momente, wo man denkt, ach, das kann ja eigentlich gar nicht gruselig sein. Und es ist unfassbar gruselig. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich, was Horror angeht, bin ich echt so bei Filmen krass abgehärtet. Irgendwie habe ich ein Gefühl, es ist irgendwie alles immer gleich. So auch Jumpscares kriegen mich leider nicht mehr so. Das ist irgendwie so, man guckt dann doch irgendwie immer so viel. Und ich muss sagen hier, ich habe mich fast eingeschissen. Es ist wirklich so, es sind Momente da wirklich, wo ich mir gedacht habe, holy shit, das ist unfassbar gruselig.
Mhm.
Und es ist so gut gemacht. Es ist auf einer psychologischen Ebene auch so interessant und wirklich durchtrieben. Es ist so richtig ein fieser Film. Und er macht wirklich ganz, ganz viel mit allem.
Und ich finde es halt so smart, dass es halt auf mehreren Ebenen funktioniert. Weil auf der einen Seite hast du halt sie, die obsessed ist, aber er ist halt auch obsessed. Und es ist so, du hast Figuren, mit denen du Mitleid hast, aber du hast auch Angst vor ihnen. Und du fühlst mit und denkst so, oh nee, und es gibt da einen Moment in dem Film, ich möchte es gar nicht spoilern, aber das so, vielleicht weißt du, welchen Moment ich meine. Das war fast schon der erschreckendste Moment in dem Film. Und der ist eigentlich gar nicht gruselig. Also soll nicht, also das ist kein Jumpscare und kein Spooky-Ding, sondern das ist einfach so, wow. Das ist so, weil du weißt, was mit einer gewissen Person irgendwie gerade innerlich passiert, mit einer Realisierung und einer gewissen, einem Gefangensein in einer Situation. Das ist, fand ich, richtig unheimlich auf mehreren Ebenen und hat mich richtig mitgenommen an der Stelle.
Ey, same. Es ist wirklich, also ich finde, ich kann halt auch echt nur Gutes über diesen Film sagen. Ich habe dem jetzt 9 von 10 also Punkten gegeben, also 4,5 Sterne bei Letterboxd. Aber ich bin auch so, ich glaube, wenn ich den nochmal gucke, ich glaube, das ist auch Potenzial für eine 10 von 10, dass sich das noch erhöht, weil ich finde, das ist insane. Was ich noch sagen möchte für alle Conan O'Brien Fans, Andy Richter spielt mit, noch mit.
Kleine Rolle.
Er spielt den Chef von den beiden. Und ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr toller Film. Mhm. Und der macht auch Spaß, weil Curry Barker, der Regisseur, ist eigentlich YouTuber. Der ist Comedy-YouTuber auch gewesen und der hat da irgendwann auch angefangen, Horror-Kurzfilme zu machen. Und ich empfehle euch wirklich.
Liegt ja nah, Comedy und Horror.
Genau bei John Peel, genau das Gleiche. Also ich habe auch ein Gefühl, wirklich so, die Leute, die Comedy vorgemacht haben, die sind die Besten da drin, irgendwann mal Horror zu machen.
Also bald Ape Crumb Horrorfilm?
Boah, Ape Crumb Horrorfilm wird hart gehen.
Einfach nur die Biografie von
Aber denen. Würdest du sagen, dass Ape Crumb krass Comedy, also auch lustig.
Deutscher Comedy Peak.
Nee, das war Punk.
Boah, Draw My Life, der Horrorfilm.
Draw My Life.
Oder die Lochis. Komm mit so einem Locher und tackern dich tot.
Boah, das ist ganz ehrlich, das ist stark.
Das ist ein starker Film. Lochis macht nochmal einen Film, aber diesmal Horror.
Aber ich habe ein Gefühl, das wäre auch ultra sympathisch, wenn die einen Horrorfilm machen würden, die Lochis und dann wirklich so.
Mit so einem Locher. Ja. Und bist du gar alles Blut rausgelochert hast, so aus dem.
Boah. Ich würde es gerne sehen. Ich würde es gerne sehen. Aber Obsession würde ich auch echt gerne nochmal gucken.
Die Lochis.
Curry Barker, also falls du nochmal Bock hast, einen Horrorfilm zu machen, auch der deutschsprachig ist.
Nimm die Lochis und los.
Aber ich kann es auch wirklich noch einmal empfehlen. 3 Wochen müsst ihr noch warten, aber bis dahin checkt mal wirklich den bei YouTube aus, Curry Barker eingeben. Ich kann euch den Film Milk and Cereal empfehlen. Darum geht es um Prank Bros. Und ein Prank, der ein bisschen eskaliert. Und ich finde, der ist auch schon sehr spannend. Ich finde, der ist nicht mal ansatzweise so gut wie Obsession, aber der hatte auch ein Budget von $800, dieser Film. Also es ist nicht vergleichbar. Aber ich finde es krass, was für einen eigenen Stil dieser Mann schon hat. Und ich finde es auch generell so interessant. Dieses Jahr haben wir jetzt einfach 2 YouTuber, die einen krassen Film machen.
Backrooms kommt noch.
Und das. Ja. Und Markiplier hat auch Anfang des Jahres noch mit Iron Lung auch einen Film gemacht. Also ich finde, es ist so krass, dass diese Entwicklung. Ich habe ein Gefühl, das ist so eine neue Generation, die wir jetzt auch so irgendwie mitbekommen, weil.
Es ist gut. Ja. Also, da kommt nicht Scheiße raus gerade. Genau. Weil Obsession. Also ich hoffe, der Typ macht einfach noch weitere Filme.
Ey, same.
Also bitte.
Der hat doch schon den nächsten in der Pipeline. Also ich glaube, der wird wirklich das neue Horror.
Und ich hoffe, das wird auch erfolgreich, der Film, dass er halt auch die mitkriegt. Erfolgreich. Ne?
Also ich hoffe.
Weil dieser Film, also. Die Welt dieses Films, die ist nicht groß, da sind nicht viele Rollen drin, aber es wirkt, ich habe ganz oft so ein Gefühl bei Filmen, die wirken so ein bisschen verlassen, so leer.
Ja.
Das ist so ein komisches Gefühl, wie bei den Backrooms das Gefühl ungefähr.
Ja.
Das ist zu verlassen, die Welt, und zu leer. Und bei dem Film, da ist nicht viel los, aber da ist genug los, dass es trotzdem sich rund anfühlt. Und was es hat, es hat halt diese, hat so eine, der ist nicht, der spielt nicht in den 80ern, der sieht auch noch keine 80er Ästhetik, aber er hat diese Magic, zum Beispiel wie aus Gremlins.
Ja.
Da gibt es diesen Magic-Laden am Anfang, wo halt Gizmo ist und diese ganzen komischen Gegenstände, alles ist so magical und es spielt alles keine große Rolle und sowas. Und irgendwie, das bringt es auch, weil es ist so, ja, es kommt aus diesem Laden, es ist mysteriös und es funktioniert einfach. Wir brauchen keine großen Regeln zu erklären, sondern es ist, man versteht es und es funktioniert. Und das ist großartig. 100%. Die Welt dieses Films ist toll.
Voll. Und ich möchte ja auch nochmal sagen, so außer wirklich Andy Richter ist kein anderer Name bekannt. Also die sind auch alle, haben zusammen mit ihm auch schon mal irgendwie gearbeitet, mit Curry Barker, und ich finde das so sehr interessant. Ich möchte hier wirklich noch den Namen Indy Navarette hervorheben, die Nikki spielt, also die mit der
Hauptrolle.
Die obsessed dann ist mit unserem Protagonisten, weil ich finde, die macht das
großartig.
Also wirklich,
ich habe nicht mal einen Wikipedia-Antrag, glaube ich.
Nee,
die ist noch wirklich unbeschriebenes Blatt, aber das Potenzial.
Was die da macht, damit man auch ein bisschen Angst vor ihr hat, ist insane. Also wirklich, ich finde, ich hoffe, dass sie so ein richtig großer Name noch wird. Sie macht das richtig, richtig gut. Und ansonsten habe ich auch echt nicht mehr viel zu sagen, außer guck diesen Film. Der ist eklig, der ist hart, der ist irgendwie.
Macht aber auch Spaß.
Macht Spaß. Ja. Der hat wirklich so alles, was ein guter Horrorfilm haben sollte. Mhm. Und ich kann's nur empfehlen. Ich muss auch sagen, wir haben es ja gerade auch im Team nochmal gemerkt, so wirklich auch so ein bisschen Gänsehaut nochmal, weil. Ah, ich finde, es ist so, über diesen Film kann man auch wirklich so toll philosophieren. Aber ich möchte das auch noch gar nicht machen, wenn ihr den auch noch nicht so krass gesehen habt. Ne? Also ich glaube, das macht auch Spaß, dann über einzelne Sachen zu reden, die da passiert sind. Und wir reden nochmal darüber, wenn das Ganze passiert ist, wenn ihr das gesehen habt. Und ich hoffe aber, dass ihr unsere Obsession, diejenigen, die den schon gesehen haben, auch teilen. Und ansonsten, der nächste Film, unser letzter Film vom Fantasy Filmfest, ist tatsächlich auch ein Kinostart diese Woche.
Starts der Woche.
Es ist ein Film namens Rosebush Pruning, und das, Den hast du nicht gesehen?
Den habe ich nicht gesehen.
Das ist endlich mal ein Film, den ich gesehen habe, den du aber nicht gesehen hast. Es ist ein Film mit vielleicht einem sehr hotten Cast, würde ich mal sagen. Wir haben hier Callum Turner, wir haben Jamie Bell, wir haben Riley Keough, wir haben Lucas Cage, wir haben Elle Fanning, Pamela Anderson. Also es ist wirklich so, good-looking people lieben wir. Und es ist ein sehr, sehr, sehr seltsamer Film. Mhm. Es geht um eine Familie, die wirklich ein bisschen wild unterwegs ist. Okay. Also so eine sehr reiche Familie, die die ganze Zeit hier Bottega und sonst irgendwas trägt, so einem Anwesen in Spanien leben und aus Amerika halt dahin gezogen sind. Und die, gönnen sich irgendwie nichts untereinander und vielleicht wollen sie sich auch eliminieren.
Oh, okay.
Und gegenseitig. Und irgendwie, es ist sehr seltsam zu beschreiben, weil es geht wirklich sehr, sehr viel um diese zerrüttete Familie, dass die alle sehr stylisch sind und irgendwie alle so ihr eigenes Ding machen und irgendwie so.
Gucci.
Ja, so sehr viel in die Richtung geht es. Und die leben halt bei ihrem Vater noch alle, die sind aber alle schon auch über 20, auch über 30 schon stellen. Also alle, ich glaube, alle sind über 30. Und die leben halt aber noch bei ihrem Vater. Und alle haben so ihre eigenen Hobbys und zum Beispiel die Hauptfigur, gespielt von Callum Turner, die liebt die Rosen im Vorgarten und deswegen
daher der Titel.
Deswegen daher der Titel. Und er liebt es, seine Rosen auch mal zu stutzen.
Deswegen, ist das eine Metapher?
Ja, wer weiß es. Vielleicht seine Familienmitglieder auch mal zu stutzen.
Rosenkrieg ist ja auch so.
Stark. Und ja, seine Geschwister sind auch alle so sehr, sehr, sehr weird. Zum Beispiel Lucas Gage spielt seinen Bruder, der einen Crush hat auf seinen anderen Bruder, der gespielt wird von Jamie Bell. Also es ist auch so sehr viel, also Inzest spielt auch noch eine Rolle. So ein bisschen Game of Thrones im 21. Jahrhundert.
Schwarzwald-Families.
Ja, so ein bisschen. Elle Fanning spielt dann die neue Freundin von Jamie Bell und mittendrin gibt es Riley Keough, die so die einzige Frau noch in dieser Familie ist und die natürlich für alle irgendwie kochen muss, für alle da sein muss. Und ja, Pamela Anderson ist die Ex-Frau, also die verstorbene Mutter. Und ja, es ist so, es ist wirklich, ich kann es so schwer beschreiben, weil es ist ein Film, der auch wieder sehr viel Style of a Substance ist. Also es sieht wahnsinnig gut aus. Also er hat geile Bilder, so richtig grelle Farben und auch dieses Setting ist so cool. Und nochmal, ich muss es wirklich sagen, dieser Cast ist wirklich auch, also alleine dafür, damit man diese schönen Menschen sieht, lohnt es sich, das anzugucken. Ich finde, der ist so, manchmal wirkt er so ein bisschen boomerig. In der Hinsicht, dass so gesagt wird die ganze Zeit so, oh ja, hier, alle sagen wirklich so die ganze Zeit oh, Bottega, Gucci, sonst irgendwas. Das ist halt wirklich so die ganze Zeit auch so ein Gag und das wirkt ihm so ein bisschen drüber immer, in der Hinsicht diese Gesellschaftskritik da. Aber er macht Spaß in einer gewissen Richtung. Mhm. Ich habe ihm jetzt mal so vorsichtig 3 von 5 Sternen bei Letterboxd gegeben.
Ja, also kann man mal gucken so. Ja.
Kann man mal machen. Also wie gesagt, der startet diese Woche im Kino. Ich finde es wirklich so für die Looks auf jeden Fall sehr interessant. Inhaltlich, was da passiert, kann man auch ein bisschen vielleicht hinüberpacken. Aber ich fand es so sehr interessant, weil bei den Fantasy Filmfest bei uns in Köln war auch der Regisseur da noch da. Und
zum Vorort, ja.
Der hat dann Q&A gemacht und der war sehr süß, weil er hat gesagt, so, das ist doch sein allererstes Q&A so richtig. Und der hat sich da sehr gefreut. Und der hat auf jeden Fall bei mir auch nochmal den Film ein bisschen höher ansteigen lassen. Aber der ist auch auf der Berlinale tatsächlich gelaufen und da hat er sehr viel negative Kritik bekommen. Okay. Also ich finde, es ist so ein Film, der spaltet das Publikum.
Muss ich auch mal.
Ich bin genau in der Mitte, glaube ich.
Okay. Was auch spaltet, ist der nächste Start. Und zwar, ich glaube, das wird ein Film, der wird richtig gut performen an den Kinokassen.
100%.
Aber ist halt auch wahrscheinlich sehr kritikfähig. Wir haben auf Social Media, auf Instagram, haben wir einen Beitrag auch dazu schon gemacht, für wen dieser Film denn eigentlich ist. Und es geht natürlich um Michael, das Michael Jackson Biopic oder auf Deutsch Michael. Michi, das Biopic. Ja, es geht um die Geschichte von Michael Jackson, aber nicht die ganze, nur seine Anfänge bis Late 80s, also die ganzen 90s, also kein Phantasialand für euch.
Verdammt, das ist
nicht mit drin.
Das ist mein
und Wetten das, Earth Song ist auch nicht drin. Also, ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich, aber du?
Ja.
Und Michael Jackson, ich weiß, dass du der Person Michael Jackson auch sehr kritisch gegenüber eingestellt bist.
Ja.
Und ich meine, da gibt es ja auch Kontroversen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ist überhaupt, was ist Wirklichkeit, also was ist real, was was ist wirklich, was ist da passiert,
das weiß
in man. Dem Leben von Michael Jackson und allen Leuten, die damit involviert sind. Man hört immer wieder Sachen, es gibt Freisprüche, es gibt aber auch Geldzahlungen und ich finde es richtig schwierig, diese Person zu bewerten und dann halt auch dieses Biopic einzuordnen. Und vielleicht geht es anderen auch so.
Ja, also es ist wirklich eine sehr umstrittene Person. Man muss natürlich sagen, er ist the King of Pop gewesen, hat wirklich wahnsinnig gute Musik gemacht. Ich muss sagen, Michael Jackson Songs, die ballern, und das ist auch, glaube ich, die Stärke des Films, ist die Musik, dass du hier wirklich so die ganzen Songs auch nochmal wieder hörst und du gehst danach mit Ohrwürmern nach Hause, das ist klar. Aber inhaltlich, strukturell, auch optisch, hat dieser Film wahnsinnige Schwächen. Ich finde, das sieht man auch ein bisschen daraus, dass hier das Drehbuch von John Logan kommt, wo man eigentlich so denkt, Qualitäten sind da. Der hat Gladiator gemacht, der hat Skyfall gemacht, der hat Aviator gemacht, aber auch Alien Covenant. Und Alien Covenant, das spürt man hier in diesem Film.
Wow, das ist wild. Das ist wild. Nein, steht da Michael Jackson und spielt Flöte mit sich selbst?
Nee, das tatsächlich nicht. Aber hier, auch Regie hat ja auch Antoine Fuqua gemacht, der mit Training Day und sowas auch so richtig, richtig gute Filme gemacht hat. Aber ja, Michael ist so ein Film, ich würde sagen, ist eher so ein Nicht-Film, habe ich im Gefühl. Also es ist so schwer über diesen Film zu reden, weil ich finde, es ist so, ich habe ein Gefühl, der wurde auch komplett falsch vermarktet. Man hat tatsächlich so, haben so Hollywood Reporter immer auch mal wieder so zwischendrin geschrieben, so, oh ja, der wird vielleicht zweigeteilt und so, aber die Öffentlichkeit hat es niemals so richtig krass mitbekommen, so dass dieser Film krass zweigeteilt wurde. Ja. Also wurde auch nicht damit vermarktet. Und jetzt steht man dann da, schaut diesen Film und in den Credits steht, ja, seine Geschichte wird fortgeführt. Und man ist dann so
History auch das HIS groß geschrieben.
Oh.
Das war ja bei dem Album so.
Das,
also His Story und History.
Das weiß ich tatsächlich.
Das war das Album.
Das, ja, aber es wird tatsächlich, also der Film endet mit seinem Bad World Tournee. Und ja, das heißt praktisch auch seine gesamten Kontroversen, die sich um die Person Michael Jackson drehen. Habe ich mich auch anfangs gefragt, wie wird dieser Film das machen?
Gar nicht.
Gar nicht, nämlich er verlagert das alles in einen potenziellen zweiten Teil.
Vielleicht kommt er ja auch nie, oder ist das irgendwie...
Ich glaube schon, dass er kommen wird.
Also kommerziell gesehen wahrscheinlich
schon. Also so kommerziell gesehen schon, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze machen würden, denn es gibt natürlich die Vorwürfe der Pädophilie im Fall von Michael Jackson. Es gibt ja auch die Doku Leaving Neverland, die von HBO produziert wurde, die kann man bei RTL Plus gucken, und darin geht es um Beteiligte, die behaupten, Michael Jackson habe sie als Kinder sexuell missbraucht. Und das ist auf jeden Fall nochmal die andere Seite, die man schauen kann. Also es könnt ihr euch bei RTL Plus angucken. Es gibt auf jeden Fall hier wirklich auch sehr viele Positionen und Meinungen, die sich gegen Michael Jackson da ausgesprochen haben. Und ich finde, das ist auch auf jeden Fall eine Seite, die man sich mal anschauen und anhören sollte. Und ich finde, es wirkt jetzt im ersten Teil so ein bisschen so, als ob man dem Ganzen so entgegenwirken möchte, indem man sehr viele Szenen auch so zeigt, in dem Michael Jackson schon Kontakt mit Kindern hatte, aber dass er sehr für sie da gewesen ist.
Charity-mäßig.
Also, genau, Charity-mäßig. Also es wird sehr viel gezeigt, wie er in Krankenhäusern ist, wie er sich die Geschichten von Kindern anhört, wie er für sie Spielzeug kauft. Und das ist praktisch so ein, ich finde, es wirkt wie so ein bisschen Reinwaschen von dem Ganzen. Also es sind natürlich auch nur Vorwürfe und alles Mögliche, aber ich finde, es ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall mal so anschauen sollte. Und jetzt wirkt das Ganze natürlich auch so, weil es von Michael Jackson Estate ja auch gemacht wird, dieser gesamte Film, als ob da so, ah ja, okay, gut, wir wollen das Ganze in gutes Licht rücken.
Das Ding ist halt auch, es ist halt ein Biopic. Und wir haben ja schon oft über Biopics geredet und wie sie inszeniert sind. Und eigentlich ist ja immer, kommt man immer zu dem gleichen Schluss, wenn man sich mit dem Künstler, der Künstlerin oder wer auch immer da gerade Thema ist, auskennt, merkt man, da ist viel an den Haaren herbeigezogen, und ich finde es immer ein bisschen schade, weil, also mir wird in letzter Zeit relativ viel auf Instagram und sowas über Bohemian Rhapsody reingespielt. Und je weiter dieser Film zurückfährt, desto schlechter finde ich ihn. Also wirklich, also er ist von, ich habe den, glaube ich, viel zu viele Punkte damals gegeben, wirklich von der Performance, und der Film lügt sich einfach alles zusammen. Es wurde einfach, also es ist einfach wirklich reine Fiktion. Also der Großteil ist einfach richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt weißt du es hier ja auch nicht. Und die Leute feiern es halt. Und ja, man kann, nicht jeder muss sich mit Filmen halt auseinandersetzen, so von wegen, ja, mach ein Deep Research, was steckt hinter dem Film. Aber ich finde, das ist halt die Verantwortung von den Leuten, die so einen Film machen. Und gerade wenn es ein bisschen kontrovers wird, also, ach Gott, dann mach doch irgendwie, ich will es jetzt nicht zu lächeln, aber mach einen Musical-Film draus oder mach also irgendwie was über die Songs oder Musik oder sowas. Aber diese Biopic-Sachen, also je mehr davon rauskommen, desto nerviger finde ich dieses Genre.
Aber es wird ja auch immer noch schlimmer. Also ich finde auch dieser, so unabhängig jetzt mal von den Kontroversen, also ich sehe das Ganze, die Person Michael Jackson sehr kritisch, aber das mal jetzt wirklich so ausgeklammert. Wir nehmen jetzt wirklich nur ihn als Künstler. Dieser Film wird, glaube ich, dann den Fans, die wirklich nur Fans seiner Kunst sind, auch null gerecht. Also es ist halt wirklich so, Klar. Es wird hier so von Station zu Station gesprungen. Manche werden auch ausgelassen, manche werden viel, viel, viel zu krass verkürzt.
Bei Bohemian Rhapsody auch, die haben komplette Alben ausgelassen.
Ja, und es ist dann auch so seltsam, weil es wird so gar nicht sein künstlerisches Schaffen gezeigt. Ich habe auch keine Ahnung, wer Michael Jackson ist nach diesem Film. Also es ist halt wirklich so, du weißt wirklich gar nichts. Also es geht in dem Film eigentlich nur darum, oh ja, er möchte der erfolgreichste Musiker aller Zeiten werden. Und ich finde, das ist so ein absolut lächerlicher Beweggrund, um so einen Film zu machen, so nur das zu zeigen. Und dann wird natürlich auch gezeigt, dass sein Vater Joseph Jackson natürlich ein absolutes Arschloch war und ihn dann so richtig auch natürlich gewalttätig war zu seinen Kindern. Aber er ist die einzige weitere Figur, die wir in irgendeiner Weise kennenlernen. Alle anderen Figuren lernst du nicht kennen. Also es werden, also seine Brüder, die Jackson 5, werden einmal per Namen genannt und dann wirklich, die haben keinen Charakter. Quincy Jones kommt auch so ganz kurz drin vor.
Ja, aber das ist eigentlich super wichtig.
Also. Ja, total. Und er hat auch noch so mit unter den Charakter, aber seine Brüder wirklich gar nicht. Dann seine Schwester Latoya, also auch nur Anreiter. Und Janet Jackson kommt gar nicht vor. Janet Jackson spielt keine Rolle. Die hat sich, gibt ihr so Mutmaßung, dass sie sich irgendwie so rausgeklagt hat aus der ganzen Sache, weil sie keinen Bock darauf hat.
Ich glaube, die hat sich relativ schnell distanziert von dieser Familie. Ich weiß nicht genau.
Ja, also sie hat auf jeden Fall eine Bullet gedodged, möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen, weil hiermit würde ich auch nicht gerne assoziiert werden.
Hättest du nicht gern noch mal Super Bowl mit Janet Jackson gesehen und Justin Timberlake?
Das ist schon mal. Ja. Das ist, ja, ne? Aber ich finde, es ist so, ich finde, das ist wirklich so ein Film, der sieht auch echt manchmal nicht gut aus. Es ist wirklich so, es ist so ein zusammengewürfeltes Best-of manchmal und es ist, ich finde wirklich, nee, also er hat mir auch so gar keinen Spaß gemacht, er zieht sich auch und das letzte Drittel ist auch gefühlt nur noch ein Konzert, also so, wo du dich fragst, wo baut dieser Film halt auch hin, er ist so krass antiklimaktisch, weil er dann halt eben mit dieser Bad World Tournee endet und es ist so, das ist so der Peak seiner Karriere und es ist so, danach kommt halt aber noch so viel und du fragst dich, wann kommt das und es kommt halt dann im zweiten Teil und es ist so unvollständig, es ist so viel übersprungen, es hat mich so richtig aufgeregt und wenn ich halt noch was irgendwie positiv sagen kann, dann ist es echt, Jafar Jackson sieht aus wie Michael Jackson, was halt aber auch in den Genen liegt.
Er ist sein Neffe.
Richtig, ja. Er ist sein Neffe. Und wirklich, was er da auch in den Tanz gesteckt hat, ist insane. Also ich finde, es ist richtig, richtig gut geworden. Und das sind auch eben so die Stärken des Films, so die ganzen Choreos und so. Aber auch da wird immer so von Anfang an gesagt, oh ja, er konnte so krass, krass gut Choreo, er war so ein Ausnahmetalent im Tanz. Aber das wird auch nie so richtig krass gezeigt, wie er so richtig so Choreografien lernt, wie er das Ganze sich so angeeignet hat, wie er manche Songs auch geschrieben hat und so. Also all das künstlerische halt Schaffen ist wirklich so auch nach hinten, sondern immer nur, ah ja, guck mal hier ist das Thriller-Musikvideo, das wird wie es gerade gedreht wird. Und es ist immer wirklich so einzelne Szenen aus seinem Leben reingeworfen.
So ein bisschen so Cherry-Picking, also so, ja, man genau, nimmt sich so Highlights.
Aber dann auch noch nicht mal richtig gut Kirsch. Okay. Sondern immer so wirklich so
mit so einem Wurm drin. War schon Vogel dran.
Ja, 100%. Okay. Und deswegen ist es so, hat er mich aufgeregt. Und ich glaube auch, ich sehe das bei Letterboxd ja auch gerade so, ich glaube Fans, die werden, also ich frage mich so, ob man als Fan wirklich damit Spaß haben kann, aber ich glaube schon natürlich, weil man sieht die ganzen Sachen nochmal und der wird krass gerade auch gehypt von Fans, aber er hat einen Rotten Tomatoes Score von 37% und ich muss mich da anschließen, ich finde der Film ist Grütze. Und auch wenn Jafar Jackson wirklich das gut macht, es sieht so uncanny aus, weil sie das CGI auch über sein Gesicht gelegt haben und deshalb wirkt es wirklich so richtig uncanny. Oh, seine ganzen Tiere sind auch CGI.
Ja, immerhin. Und
die sind auch.
Das kann man nämlich noch so Desert Warrior sagen.
Oh ja.
Ganz schlimm, dass die da, also da sind sehr viele Pferde gestolpert und sonst was. Nicht cool.
Übel scheiße. Aber es wäre natürlich auch gut, wenn die Tiere dann auch gut aussehen würden, weil hier sehen die auch echt kacke aus.
Okay.
So.
Das geht aber doch eigentlich, gerade Affen. Also ich meine, weil Michael Jackson hat einen Affen gehabt.
Better Man. Hat das Robbie Williams Biopic hat einen richtig guten Affen, du. Das sage ich dir aber. Ja, es ist wirklich.
Also, Ding zu den Biopic-Sachen, auch Bohemian Rhapsody nochmal im Vergleich, weil ich glaube halt, gerade je mainstreamiger, je erfolgreicher ein Künstler oder eine Künstlerin oder eine Band ist, da gibt es halt Leute, die hören einfach die Musik. Also, ne, das lief dann im Radio, gerade auch so Zeiten, wo alles im Radio lief, MTV war ein Ding. Du hast dir das Album geholt und du hast gar nicht dass ich halt mit der Musik und du mit der Musik eine gute Zeit gehabt. Und dann gehst du halt in diesen Film und dann erlebst du quasi diese Cherry-Pick-Momente nochmal irgendwie ein bisschen wieder. Oh, geil, Thriller. Und es ist nicht so deep, du musst dir nicht so Gedanken machen. Und ich glaube, für viele ist das ausreichend oder es ist so das Bare Minimum, was du als Filmschaffender den Leuten servieren kannst, dass die sagen, oh cool, ich hatte eine gute Zeit, ich muss mich gar nicht kritisch mit auseinandersetzen oder es wird gar nicht so deep, dass ich mich emotional noch weiter auseinandersetzen müssen. Und bei Bohemian Rhapsody ist es halt genauso. Also die Leute schreiben halt auf Social Media unter diesen ganzen Ausschnitten von dem Film, boah, ist so geil, ist der beste Film. Also, wenn das der beste Film aller Zeiten ist, weil die Musik gut ist, also nee, das ist doch, ich weiß nicht. Und dann, also die Leute, die diese Filme machen, die können sich ein bisschen mehr Mühe geben.
Ja, also ich finde das auch so funny, wenn vor allem halt hier Michael Jackson Estate da so mit drin hängt, denke ich auch so, ja, okay, gut, so wenn es so ein bisschen Marketing-Nummer für Michael Jackson die Marke sein soll.
Also der Album wird auf jeden Fall mal gut. Ich habe auch Werbung von dem Film, so, du kannst halt die ganzen Songs jetzt auf Kassette, Vinyl, bla, alles mal kaufen. Du kannst natürlich auch das normale Album kaufen, aber kauf dir die gleichen Songs nochmal als Soundtrack.
Ja, es ist so, ich weiß es nicht. Also mir ist der Film sehr übel aufgestoßen. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie das in dem zweiten Teil lösen werden, halt mit den ganzen Anschuldigungen. Es gibt ja auch wirklich, das ist noch gar nicht bestätigt. Also glaube ich erstmal überhaupt, ob der kommen wird, wenn er erfolgreich ist. Aber ich glaube auch so, weil Deutschland ist ja auch so die Michael Jackson-Nation, habe ich immer so ein Gefühl. So dass
ja, durch Wetten, das halt.
Ja, genau. Auch, ne? Und in München gibt es ja auch immer noch das Denkmal, also nicht das Denkmal, aber so auf jeden Fall, glaube ich, so eine Gedenkstätte immer noch so für Michael Jackson.
Echt?
Ja, warte. Das,
also es gab mal zu History, glaube ich, diese riesigen Statuen. Ich weiß gar nicht, wo die inzwischen stehen. Das ist alles, also es ist schon sehr,
sehr drüber. Hier, warte, das Orlando Di Lasso Statue und zugleich Michael Jackson Gedenkstätte.
Oh.
Aha, ist in München.
Aber was hat denn Michael Jackson? Also
ich weiß nicht, können wir uns vielleicht mal kurz aufklären.
Studios da vielleicht?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, ich könnte mir jetzt hier einfach mal kurz Wikipedia durchlesen, aber schreibt es uns vielleicht irgendwo in die Kommentare. Ja, ich finde es hat mich echt aufgeregt und ich muss auch nochmal hier kurz sagen, ich fand Coleman Domingo, ich liebe ihn sonst, aber als Joseph Jackson war auch ein bisschen overacten. Ich weiß es nicht. Ist es so. Ja, ich bin wie gesagt echt gespannt, wie sie es in Teil 2 machen, ob das Fantasie dann vorkommen wird, weil wenn sie das machen, 10 von 10 Filmen. 10 von 10 Filmen.
Wie Michael Jackson Ride, Colorado Ride.
Genau, wie auf der Colorado sitzt. Ja. Beste. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das alles, was da noch kommt, in Teil 2 lösen wollen.
Dann komme ich mit meiner Verschwörungstheorie.
Ja?
Also Michael Jackson auf der Colorado-Bahn, Michael Jackson bei Wetten, das, immer. Haribo, Colorado.
Das ist ich sehe hier Parallelen.
Das wird groß. Kommen wir zu einem weiteren Film, der diese Woche in den Kinos startet und der auch, der nicht ganz so kontrovers ist wie die Themen rund um Michael Jackson, aber der auch ein Thema behandelt, was bei vielen mit Kopfschütteln begegnet wird, und zwar geht es um den Film Pferd am Stiel, und da geht es nicht um Lollis oder sowas, da geht es um Hobbyhorsing. Das ist ein deutscher Film und es geht tatsächlich um ein Mädchen, das Hobbyhorsing für sich entdeckt und damit erstmal relativ alleine bei sich in der Klasse oder in der Umgebung ist, aber dann Anschluss findet an die große Hobbyhorsing-Community und möchte, glaube ich, an einem Wettbewerb teilnehmen.
Genau, richtig. Auch
du hast ihn gesehen,
in Finnland.
Finnland, ach guck mal.
Finnland spielt hier eine Rolle. Ja. Also es geht, um genau zu sein, geht es um Sarah und Dilek, das sind so beste Freundinnen. Mhm. Und Sarah entdeckt, ist dann das Mädchen, das sich für Hobbyhorsing dann begeistert. Und dann bröckelt allerdings die Freundschaft der beiden, denn Dilek ist das zu peinlich. Und ich finde, das ist so eine sehr, sehr simple Geschichte und ich finde, das ist ein so sehr, sehr interessantes Konzept, weil ganz ehrlich, Hobbyhorsing hat auf Social Media auch immer, kriegt sehr viel Gegenwind ab und es wird sich krass lustig gemacht.
Pass auf, ich sag, wie es ist, es ist overhated, weil, wo wir eben schon bei Desert Warrior waren mit Pferde, sehe ich doch lieber Leute, die Spaß haben mit Pferden am Stiel, mit so einem Steckenpferd, als dass irgendwelche echten Pferde über irgendwelche Hürden getrieben werden. Also ne, nichts gegen Leute, die sich Pferde halten, eine Reitbeteiligung haben, alles cool, die gehen wahrscheinlich sehr gut mit den Tieren um. Aber gerade im Sportbereich, im Profisportbereich, letztens war es auch wieder, ne, müssen irgendwelche, oh, Bein gebrochen, ne, die Reck eingeschläfert, bla bla.
Ja.
Und dann sehe ich doch das lieber, dass Leute sich so betätigen und Spaß dran haben. Deswegen 100%, overhated, stop it.
100% und ist auch vor allem günstiger. Also weil Reitsport ist ja auch einfach ein sehr, sehr teures
Hobby. Hattest du ein Steckenpferd als Kind?
Ich hatte
auch ein Steckenpferd.
Ich fand's geil. Ich hatte ein Steckenpferd. Und ganz ehrlich, ich glaube.
Ey, pass auf. damals so Cowboy-Filme geguckt, dann hatte ich dieses Pferd und dann hatte ich auch so eine, die Pistole von Karneval, da habe ich mir so Schusswunden mit Ketchup so, ah,
oh, ich hab, wilde Zeiten, ey. Ich habe auch ein Gefühl, ich wäre wahnsinnig schlecht im Hobbyhorsing. Also ich, ja. Also jetzt, wo ich noch meine Trampolin-Experience.
Ich stell mir vor, Hobbyhorsing in der Jump-Halle.
Würde mich umbringen. Würde mich umbringen. Also ich habe wirklich.
Salto mit Hobbyhorsing? Wow,
also ich habe wirklich so auch krassen Respekt vor Leuten, die das so machen.
Ich sehe uns schon neue Sportentwicklung. Extreme Hobbyhorsing.
Extreme Hobbyhorsing. ja, ich möchte sagen, es ist halt ein Film für Teenies und für Kinder und ich finde, es ist so ein sehr, sehr schöner Film. Also ich möchte hier das, ich finde generell so gerade so Teenie- und Kinderfilme kriegen deutsche Produktionen immer so sehr, sehr gut hin und ich finde, das merkt man auch an diesem Film, das ist so eine Kika-ZDF-Co-Produktion auch mit.
Ah.
Und ich kann das auch jetzt hier echt nur empfehlen, falls ihr irgendwie Geschwister habt, die sehr jung sind und oder Kinder, dann geht mit denen in den Film. Also ich glaube, ihr werdet auch damit eine gute Zeit haben. Ich finde das wirklich so, der dauert auch nur so knapp eine Stunde und zehn Minuten. Mhm. Also es ist wirklich auch sehr ein kurzweiliges Vergnügen und ich finde, der hat einfach so das Herz am rechten Fleck und es wird halt dann so gezeigt wirklich wie, also, ne, also generell für die Begeisterung von Menschen wird so Verständnis gezeigt und dann eben so dieses Hobbyhorsing so als Metapher dafür und das finde ich auch irgendwie so schön. Und ja, ich finde auch Hobbyhorsing ist so komplett overhated, weil so, was gibt's da? Warum muss man anderen Menschen so einen Spaß kaputt machen?
Ja.
Also so, ja. Ich find das doof.
Guckt euch eure Hobbys an, ihr Loser.
Okay. Ja, also deswegen, ich kann den wirklich sehr empfehlen. Pferd am Stiel. Ich finde es auch so gerade, letztes Jahr ist Mädchen rausgekommen.
Das Remake, ne?
Genau, das Remake. Und das ist auch, kann ich, also ungelogen, ich hatte damit ultra viel Spaß. Ich finde, es ist so richtig, richtig guten Film, so vor allem so Teenie-Girly-Filme, kriegt Deutschland einfach hin. So, wenn sie es in anderen Hinsichten sehr häufig verscheißen im Kino, das kriegen sie hin.
Aber meistens, wenn es so Richtung, so ich sag mal, Mädchen als Zielgruppe haben oder Mädchen als Protagonisten, weil ich habe noch das Original Mädchen im Kino gesehen. Und ich glaube, das Pendant war so jungsmäßig so harte Jungs. Mhm. Und dann gab es Knalljungs. Und das war schon deutscher Trash-Humor teilweise. Das war schon damals was witzig. Ich weiß nicht, wie ich den heute finden würde, wenn ich nochmal gucken würde. Aber Mädchen war cool.
Ja, ey, also gehe ich auch total mit. Also ich finde, das ist so, finde ich so sehr, 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 sehr gut. Und deswegen möchte ich den einfach nochmal empfehlen, weil ich den sehr, sehr sweet finde. Hat einfach Spaß gemacht. Gönnt euch den mal. Mhm.
Wo es auch um Jugendliche geht, da reden wir um jetzt, was wie könnte man es nennen? Ist es ein Spin-off quasi? Ist es ein Prequel? Und zwar geht es um Stranger Things. Staffel 5 hat hohe Wellen geschlagen, ist auch kontrovers aufgenommen worden.
Wie Desert Warrior.
Ja, oh Gott, das Desert Warrior unter der Netflix-Produktion. Nee, nicht ganz so schlimm. Hoffe ich mal. Es gibt jetzt was Neues und zwar eine Animationsserie, die ein bisschen zurückgeht in der Zeit. Und zwar Stranger Things Tales from 85. Aus dem Jahre 1985, da warst du minus 16, oder? Nee, minus 15.
Minus 15, ja, minus 15 war ich dann.
Ich war plus 1.
Sehr gut.
Ja, ne? Also, genau, das Spiel zwischen Staffel 2 und 3, uns auch von den Duffer-Brüdern.
Produziert.
Aber ich habe es nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe gehört, schon der iPad, der hat es gesehen. Und ihr werdet im nächsten Podcast da etwas ausführlicher drüber reden.
Ja.
Ich finde es nur sehr interessant. Es gibt ja auch die riesige Kontroverse, dass für diese, was ja in der deutschen Synchronbranche ja gerade zu einem Eklat geführt hat. Also beziehungsweise die ist ja eh sehr gefährdet durch KI. Und hier gab es tatsächlich diesen riesigen Aufreger, dass nicht die originalen Stimmen aus der deutschen Synchro drin vorkommen, weil die sich dagegen geweigert haben, einen Vertrag zu unterschreiben.
Die Netflix-Verträge.
Wo die mit KI trainiert werden. Und deshalb gibt es da komplett neue Synchro-Stimmen. Und ich finde da auch irgendwie so, finde ich das irgendwie so sehr, sehr traurig. Und auch nochmal eine Kritik an Epiphaniacs, dass halt wirklich KI eine Bedrohung ist, auch für Existenzen. Und dass dieser Film das nicht so krass ernst genommen hat. Und deswegen möchte ich ja nochmal sagen, ja, KI ist kacke in vielerlei Hinsicht. Kann natürlich auch viel helfen.
Es könnte aber so viele Gutes tun.
Aber in der künstlerischen, kreativen Ecke sorgt es auch für sehr, sehr viele Probleme. Und Xenia hat dann ein sehr, sehr tolles Special dazu gemacht, zu ob KI unsere Filmkunst gefährdet. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, das ist sehr, sehr interessant. Und ja, ich finde, der Stranger Things Hype Train, der ist bei mir, der ist wirklich, der ist
abgefahren.
So weit weg.
Auf dem Abstellgleis steht ist, ja schon.
Ja, und ich finde auch so, also mich reizt der Animationsstil tatsächlich ein wenig, aber ich bin auch so, also was wollen die uns jetzt noch zwischen Staffel 2 und 3 passiert, das jetzt reindrücken, als ob da sowas Krasses passiert ist, und dann wirkt diese gesamte Stranger Things Lore für mich auch jetzt so komplett hinfällig, dass man ja auch in Staffel 5 ja, oh Gott, jetzt rede ich mich wieder über Stranger Things auf.
Lass raus.
Dass man mit Staffel 5 auch nochmal so ein paar Sachen im Nachhinein verändert hat, und das kommt jetzt wieder, und ich bin so, ach Leute, hört mir auf. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, ich werde es mir anschauen. Vielleicht ist es ja was. Ich bin ja eh mal generell ein großer Fan von Animationen, deswegen nehme ich das gerne mit. Aber ja, Stranger Things bin ich ein bisschen müde nach Staffel 5 geworden.
Kann
aber
ich verstehen. Ja. Kann ich verstehen.
Ja, dann bringe ich das Ganze hier mal zu Ende. Wenn du jetzt nichts mehr weiteres hast, dann machen wir jetzt mal Schicht im Schacht. Ne?
Schicht im Schacht.
Ihr könnt aber hier gerne nochmal eine gute Bewertung da lassen und uns folgen auf allen möglichen Plattformen. Das würde uns helfen. Genau. Wären wir dankbar, oder?
Ja.
Dann,
Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Das war ein Podcast von Funk.